Ja, wir haben jetzt mit einem Thema zu tun, das kein kleines Thema ist, sondern eigentlich das größte Thema, das man haben kann. Nämlich, wir sprechen heute über nicht weniger als die gesamte Welt und alles, was sie beinhaltet, das Universum. Das Ganze hat relativ viel mit Masseverdichtung zu tun. Also Sie können sich jetzt schon ein bisschen hineinfühlen in die Situation. Bevor Herr Händler uns genaueres dazu sagt. Gerhard Händler ist aktuell Professor in Wien für theoretische Astrophysik. Also er beforscht genau dieses Thema. War vorher 12 Jahre lang Professor in Kiel für Astronomie. Weitere Details können Sie auf dem Blatt entnehmen. Ich selber bin Alexander Wilhelm, bin Interface-Designer und beschäftige mich in meinem Beruf damit, Informationen möglichst leicht an Menschen zu bringen. Bin auch sehr gespannt, sozusagen, wie dieses Thema einfach dargestellt werden kann. Der Ablauf an sich ist relativ klar, also das heißt, Herr Händler wird jetzt erstmal ein bisschen sprechen über sein Thema, referieren und im Anschluss werde ich 2, 3 Fragen stellen. Und im Anschluss daran geht dann die offene Diskussionsrunde los, in der auch Sie gerne Fragen einbringen können. Wichtig beim Fragen einbringen wäre nur, dass Sie abwarten. Es sind 2 Personen mit Mikrofonen unterwegs und alles, was wir hier sprechen, wird aufgezeichnet, sodass man es im Internet nachher nachvollziehen kann und nochmal anhören kann. Und damit das gut funktioniert, wäre es wichtig, dass Sie warten mit Ihrer Frage, bis Sie das Mikrofon vor sich haben, damit sozusagen auch die Frage verstanden wird. Weil, eine Antwort ohne Frage ist nur die halbe Miete. Gut, ich denke, wir können dann soweit anfangen. Viel Spaß beim Vortrag.
Okay. Ja, erstmal herzlich willkommen alle, also dass so viel und da hinten zum Beispiel auch noch in den Ecken welche stehen, verleitet mich eigentlich dazu, nicht allzu viel vorher zu sagen. Ich habe zwar ein bisschen was vorbereitet, es sollte aber, ich glaube, die Gegebenheiten lassen es einfach auch nicht zu, sollte jetzt kein Vortrag sozusagen frontal von mir sein, sondern wir wollen nachher in die Diskussion natürlich einsteigen. Nur zuerst habe ich als Diskussionsgrundlage, damit Sie auch wissen, wo wir uns dann wahrscheinlich am besten aufhängen können, habe ich so ein paar Folien vorbereitet und ein paar Präsentationspunkte aneinandergereiht, die ich versuche natürlich so weit zu erklären, wie es erstmal notwendig ist, damit wir nachher die Diskussion starten können. Aber ich will eben anhand dieser einzelnen Bilder nicht alles erklären, dann können wir nachher wieder auseinandergehen, haben hier nicht gewechselwirkt. Ja. Dann lassen Sie mich auch bitte gleich sitzen bleiben, möglichst, denn ich glaube, das ist das Gemütlichste. Alle hier vorn sitzen so gemütlich auf ihren Stühlen, bis auf die, die etwas später gekommen sind natürlich. Ich habe also den Vorzug, dass ich hier vorne auch sitzen kann und von da aus kann ich es dann auch besser bedienen. Ja? Strukturen im Universum, da haben wahrscheinlich alle unterschiedliche Vorstellungen. Und schon wie Herr Wilms sagte, ist es ja so, also wenn wir auf kleine Strukturen gehen, dann gehören die auch zum Universum, das ist ganz klar. Also genauso wie wir und wie Nanostrukturen ist das eigentlich auch Universum. Aber darüber sollten wir uns heute eigentlich nicht unterhalten. Ich möchte Ihnen also die Strukturen vorstellen, die astronomischer Natur sind und astrophysikalischer Natur und uns in der Astrophysik im Grunde genommen da auch beschäftigen. Wir werden allerdings sehen, dass sich die Skala sozusagen der Größenordnung wirklich eigentlich wieder schließt. Denn wenn wir zurückkommen zum Urknall, wo die Strukturen eigentlich angefangen haben, sind wir im Grunde genommen bei den Elementarteilchen und drunter. Das heißt, wir können regelrecht einen großen Kreis schließen und das ist heute, das würde ich sagen, vielleicht eins der interessanten Phänomene, dass man die Astroteilchenphysiker, also die Hochenergiephysiker, die sich eigentlich auch am CERN heute mit der Zerlegung sozusagen der Elementarteilchen beschäftigen und herunterkommen wollen, zum Beispiel ob das Higgs-Teilchen existiert, bei welcher Energie das existiert, das hat alles Auswirkungen für unsere Kosmologie und dann auch für die Strukturbildung im Universum. Wir sind also nicht so weit, wenn wir sagen, eigentlich ist doch wirklich, wie Sie es ausdrücken, eigentlich ist alles zusammen jetzt in dem einen Topf drin. Aber ich will mal trotzdem bei den größeren Strukturen anfangen. Und eine große Struktur, die wir kennen, das ist natürlich unsere Milchstraße. Wenn Sie also am Abend außerhalb von einer Stadt wie Linz oder Wien sich den Sternenhimmel anschauen, hier können Sie nicht allzu viel sehen. Hoffentlich waren Sie beim Skilaufen in Bergen bei einer kühlen und trockenen Luft in einer gewissen Höhe, dann sehen Sie sehr schön eigentlich das Milchstraßenband. Hier ist es natürlich etwas überbetont, länger belichtet im Grunde genommen, was eine Fotoplatte kann gegenüber unserem bloßen Auge. aber Sie sehen eine Ansammlung von Sternen und die gehören sozusagen zu einer Galaxie. Nur, wir dürfen uns an der Stelle nicht in die Tasche lügen, wir sehen eigentlich unsere Galaxie gar nicht richtig. Wir sehen nämlich nur die Sterne in unserer Umgebung. Das sind die nächsten Sterne, die wir sehen, weil zwischen den Sternen Gas vorhanden ist und in diesem Gas Staub eingebettet ist. Und dieser Staub verhindert es, dass wir weiter reinschauen können. Wir müssen also sehen, dass wir in anderen Wellenlängen uns das Universum auch zu Gemüte führen und eine Wellenlänge oder mehrere Wellenlängen liegen im Infraroten und dort sieht unsere Milchstraße zum Beispiel so aus. Da kommt das langwellige Licht einfach an den Staubpartikeln vorbei, wollen wir mal sagen. Ja, es kann einfach um die herum schwirren und kommt dann praktisch auf unseren Detektor und dann sieht unsere Galaxie so aus mit einem Knubbel in der Mitte und einem relativ stark abgeplatteten scheibenförmigen Band, wo Gas und Sterne wirklich konzentriert sind. So eine Galaxien sehen wir im Universum und ich will jetzt Ihnen keine Zahlen nennen, bin schon oft da gefragt worden, wie viel Galaxien sehen wir denn nun wirklich. Ja? Also Kippmann hat mal gesagt, so viele Sterne, wie wir sehen können in unserer eigenen Milchstraße oder so viel wie in unserer eigenen Milchstraße sind, 100 Milliarden Sterne, so viele Galaxien werden wir auch sehen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es wirklich so viele sind, die wir jetzt schon erkannt haben, aber wir können erwarten, dass eigentlich noch mehr da sind. Ich zeige Ihnen nämlich nachher auch, weshalb das der Fall ist. Wir sehen einfach viele von diesen Galaxien gar nicht. Aber wir können erkennen, dass viele Galaxien ähnlich wie unsere Milchstraße aussehen. Also zum Beispiel spiralförmige Strukturen zeigen, abgeplattet sind, wenn wir sie von der Seite her sehen können. Wir können nicht hinfliegen, machen sich auch keine Hoffnung, dass Sie das können oder unsere Kinder. Wir haben einfach im Universum ein Laboratorium vorliegen, wo wir nicht die Objekte sozusagen drehen und wenden können, sondern wir haben genügend Objekte, die wir von allen Seiten beleuchten können und anschauen können, von unserer Warte her, weil die einfach unterschiedlich zu uns geneigt sind. Und dann versuchen wir, Ähnlichkeiten zwischen diesen Objekten zu finden und sie zu klassifizieren. Und solche Objekte, wie Sie sie hier sehen, Spiralgalaxien, sind ähnlich unserer eigenen Milchstraße. Die Galaxien stehen aber nicht allein. Man hat es also eine ganze Zeit geglaubt, ungefähr so seit 15, 20 Jahren wissen wir definitiv, dass Entwicklungen der Galaxien und auch die Bildung eigentlich der Galaxien bestimmt ganz stark dominiert wird von der Umgebung. Und wenn wir, das ist jetzt hier eine Simulation, das ist also keine Beobachtung, wenn wir also hingehen und schauen uns mal an, wie wohl so eine Galaxie entstanden sein sollte, wie unsere eigene Milchstraße. Wir kommen später noch auf das Bild, was wir eigentlich da anwenden. Da kommen wir drauf, um uns herum müssten hunderte, tausende kleine Galaxien herumschwirren, sogenannte Zwerg- oder Satellitengalaxien. So sollte das eigentlich aussehen um unsere Milchstraße herum. Was wir finden, sind im Augenblick maximal 30 von diesen Zwerggalaxien. Und eine, die torkelt jetzt gerade rein, das ist die Sagittarius-Zwerggalaxie. Wir wissen, die wird sogar von unserer Milchstraße verschluckt. Das zeigt also, dass die Milchstraße sich aufbaut oder aufgebaut hat von einem Teil dieser Zwerggalaxien und trotzdem fehlen welche. Also nicht, weil sie verschluckt worden sind, sondern sind weniger da, als wir erwarten. Und dann kommt, da sehen Sie zum Beispiel rechts oben unser Milchstraßenband am Südhimmel aufgenommen mit der großen und der kleinen Magellanischen Wolke. Zwei Satellitengalaxien, die wirklich ganz dicht an uns dran sind. Und sogar eigentlich, muss ich sagen, eindrucksvoll am Südhimmel sichtbar sind, wenn Sie da mal waren in Chile oder Australien, habe ich sie nicht gesehen, aber man muss wahrscheinlich eine entsprechende Nacht erwischen, dann sehen Sie die wirklich dominieren praktisch am Nachthimmel. Komischerweise sammeln sich die Galaxien, die wir da kennen, hauptsächlich auf so einem schmalen Band an. Also es sieht so aus, als wenn die fast polar um uns herum kreisen. Eine Sache, die wir so nicht verstehen im Augenblick. Und die wahrscheinlich also ganz deutliche Hinweise gibt, dass unser grundlegendes Bild an der Stelle nicht so ganz richtig ist. Dann sammeln sich Galaxien zu Gruppen und zu Haufen. Und zwar müssen wir uns das vorstellen, dass die Strukturbildung im Universum aufgrund der langreichweitigen Skala der Gravitation eigentlich nur durch Gravitation stattfindet. Von Anfang an im Grunde genommen, vielleicht bis auf die ersten Fluktuationen, das mögen Quantenfluktuationen gewesen sein, aber die Fluktuationen, die sich nachher ausgebildet haben, kamen nur durch Gravitation zustande. Können wir nachher physikalisch drüber diskutieren, ob es wirklich so war, ob da eine Grenze ist. Aber wir wissen, dass diese Klumpungen auch noch zunehmen, dass also immer mehr Masse dorthin kommt, wo schon was ist. Ne? Das ist natürlich, sagen wir mal, eigentlich schon fast Kapitalismus, aber dort, wo was ist, wird noch was hingeworfen. Es gibt aber nicht den Crash, das brauchen Sie nicht zu glauben, wie den Finanzcrash, den wir jetzt haben. Ja. Schauen wir jetzt mal tiefer, also schauen wir an unserer Galaxie sozusagen vorbei und gucken uns mal alles an, was jetzt weiter entfernt ist, also nicht diese nahen Galaxien, dann sieht unser Universum so aus. Wir müssen uns jetzt vorstellen, dass wir praktisch immer eine zweidimensionale Projektion nur sehen. Und trotzdem sehen Sie in dieser zweidimensionalen Projektion bereits Strukturen. Sie sehen also zusätzlich zu einzelnen Knoten, die wir dort erkennen, die Galaxien darstellen, sehen wir, dass diese Galaxien an einigen Stellen wirklich dickere Knoten bilden. Das heißt also, sie bilden Galaxienhaufen, aber sie bilden auch filamentförmige Strukturen und sieht auch so aus, als wenn einige Gebiete etwas leerer sind.
Also was wir da momentan sehen, sind sozusagen jetzt keine Sterne.
Das sind Galaxien. Das sind alles Galaxien.
Alle Punkte, die wir sehen, sind sozusagen Galaxien wie unsere Milchstraße.
Und die Farbe, ja, Milchstraße oder eine elliptische Galaxie, zeige ich Ihnen auch gleich noch. Und die Farbe drückt aus, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht sagen, die Farbe drückt sogar aus, ob die sich von uns wegbewegen und mit welcher Geschwindigkeit die sich von uns wegbewegen. Alle, die dort rot sind, bewegen sich sehr schnell von uns weg. Alle, die gelblich sind, bewegen sich langsamer von uns weg. Und die, die blau sind, bewegen sich auf uns zu. Das ist noch unsere eigene Milchstraße. Das ist noch so ein Rest, damit man, deshalb sagte ich, wir schauen mal vorbei. Ne? Das ist so ein Effekt, den Sie mitkriegen, wenn Sie im Infraroten es aufnehmen und dann könnten Sie es rausfiltern oder Sie lassen es drauf. So sieht es jedenfalls dann.
Und ist die Milchstraße eine statische Spirale oder ist da eine Spiralbewegung?
Das ist eine Bewegung. Schauen wir uns das nochmal an, weil das nämlich ganz wichtig ist zur Bestimmung der Masse, die diese Milchstraße so zusammenhält. Den nächsten Haufen, den wir eigentlich sehen, also wir haben eine kleine Gruppe, mit der wir uns mit dem Andromeda-Nebel und noch einer anderen, etwas, also kleinere, aber trotzdem noch signifikant große Galaxie, nämlich M33, befinden, wo aber sonst eigentlich in dieser Gruppe nur kleine Galaxien noch vorhanden sind. Der wirkliche Galaxienhaufen bei uns in der Umgebung ist der Virgo-Haufen, den wir dort sehen. Wir sehen dort also in der Entfernung von ungefähr 50 Millionen Lichtjahren, da sehen wir, dass der aus mehreren, gerade in zentral, also man kann da richtig oder hat richtig den Eindruck, dass es das Zentrum sozusagen des Haufens darstellt, dort befinden sich elliptische Galaxien, die also ganz anders geartet sind als unsere eigene Milchstraße. Die bestehen nur noch aus Sternen und diese Sterne sind nicht abgeflacht in eine Scheibe, sondern bilden wirklich so ein Spheroid. Und das ist wirklich markant dafür, diese elliptischen Galaxien dominieren die Zentren von Galaxienhaufen. Wir können uns nachher darüber unterhalten, weshalb in diesen elliptischen Galaxien 10 hoch 9, also 1 Milliarde Sonnenmassen schwarze Löcher drin sitzen. Ungelöstes Problem im Augenblick noch. Aber so sieht der Virgo-Haufen aus, was Sie dann an kleinen Sternchen da noch sehen, also wirklich diese Knöpfe, die Sie dort sehen, die ganz kleinen, das sind Sterne, die zu unserer eigenen Milchstraße noch dazugehören, die wir eigentlich sehen auf dem Wege sozusagen zum Virgo-Haufen hin, sind das alles Vordergrundsterne, die bei uns im sogenannten Halo, also auch um unsere Milchstraße so herum, sich eigentlich befinden. Und so sieht ein Haufen im früheren Universum aus, also weit zurück. Sie müssen sich immer klar machen, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, aber sollte man trotzdem noch mal betonen, wenn wir ins Universum schauen, schauen wir immer zurück. Das Licht ist endlich unterwegs mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Das heißt, alle Zustände, die wir im Universum beobachten, sind längst vergangen. Gleichzeitigkeit gibt es da nicht. Wir können sie jedenfalls nicht feststellen. Wir können nicht feststellen, hier zum Beispiel befinden wir uns auf der Erde und gleichzeitig explodiert an einer anderen Stelle eine Supernova. Das können wir nicht feststellen, weil das Licht der Supernova erst zu uns auf die Detektoren kommen muss. Dann können wir nachträglich zwar sagen, dann und dann ist das passiert. Wie Sie zum Beispiel 1987 vielleicht die Supernova-Explosion in der großen Magellanischen Wolke mitbekommen haben. Da war das Licht 150.000 Jahre unterwegs. Da kann man jetzt sagen, also unsere Vorfahren vor 150 Jahren, die hatten da eine Gleichzeitigkeit. Hat ihnen aber auch nichts genutzt, ne, das zu wissen. Und wenn wir Galaxienhaufen uns anschauen, wie zum Beispiel den Virgo-Haufen, dann sehen wir, dass die Galaxien leuchten, weil dort Sterne drin sind und Gas teilweise von den Sternen angestrahlt wird. Es gibt aber zwischen den, und das ist das rechte Bild, zwischen den Galaxien selbst befindet sich aber auch Gas. Das ist sehr dünn und sehr heiß. Und deshalb sehen wir es im Röntgenbereich leuchten. Aber dieses Gas füllt im Grunde genommen auch den ganzen Haufen aus und besitzt sogar mindestens genauso viel Masse wie die Materie, die in den Galaxien selbst vorhanden ist. Das heißt also, wir haben wirklich ein Konglomerat von Gas, Sternen, die in Galaxien sind. Wahrscheinlich sind auch Sterne sogar noch außerhalb der Galaxien, weil sie herausgerissen werden. Und das befindet sich im Gravitations Gleichgewicht will ich vielleicht nicht sagen, aber in der gegenseitigen Gravitation, in der Anziehung, klumpt das zusammen. So bilden sich diese größeren Strukturen. Die Galaxien würden, wenn die sich nicht bewegen, in die Zentralgalaxie reinfallen. Ne? Lassen Sie hier einen Stein los, fällt der runter. Wenn der Stein aber in der Richtung bewegt wird, dann muss er erstmal, oder nehmen wir einen Satelliten, der um die Erde herumfliegt, der hat halt eine Bewegung und deshalb fällt er nicht auf den gravitativ dominierenden Körper runter, sondern kann um ihn herumfliegen. Er wird zwar beschleunigt, er bewegt sich deshalb auf solcher Kreisbahn herum, aber er fällt eben nicht runter. Und dass diese Galaxien nicht in die Zentralgalaxie alle reinfallen, wird dadurch verhindert, dass die sich selber bewegen und um diese herumfliegen. So, und wenn wir diese Struktur, die wir uns vorher angeschaut haben, jetzt mal genauer angucken, dann sehen Sie, dass dort an vielen Stellen zum Beispiel eben jetzt mal mit Buchstaben bezeichnet Galaxienhaufen sind. Virgo-Haufen sehen Sie zum Beispiel auch, ne? Der ist hier mit D bezeichnet, der gehört wiederum zu einem lokalen Überhaufen. Wir sehen also, dass sich da Galaxienhaufen zu noch größeren Strukturen, nämlich zu Überhaufen, zusammensetzen. Und wenn Sie jetzt mir mal folgen, dann sehen Sie an dieser Stelle, ich will es mal hier markieren, wenn Sie hier herumgehen, sieht man dieses? Ja, die Bewegung sieht man. Wenn Sie hier herumgehen, dann sehen Sie dort eine, wir nennen das supergalaktische Ebene. Da scheinen sehr viele Galaxienhaufen konzentriert zu sein, wir wissen nicht weshalb. Gottes Einfluss oder gerade eine, sagen wir mal, zufällige Konfiguration, die dort vorhanden ist und dann auch wieder vergeht. Wir müssen nur lange genug warten, wahrscheinlich ein paar Milliarden Jahre und dann hat sich das dann wieder. Das war jetzt aber das zweidimensional projizierte Bild. Ne? Wir haben aber immer noch die Möglichkeit, auch die Entfernung dieser Galaxien festzustellen. Bei nahen Galaxien machen wir das, indem wir einfach feststellen, wie hell sind denn die Sterne oder ganz bestimmte Sterntypen in den Galaxien. Und dann können wir anhand der scheinbaren Helligkeit, die diese Sterne dann haben, wenn sie eine Korrelation zum Beispiel oder eine Standardhelligkeit besitzen, dann können wir feststellen, wie hell sie eigentlich sein müssten. Und können dann, oder normal sind, wir nennen das absolute Helligkeit, und dann können wir die Entfernung feststellen. Haben wir die Entfernung, können wir auch ein dreidimensionales Bild der Struktur in unserem Universum schaffen und sehen dann, und das sehen Sie jetzt hier wieder an diesen Achsen, das ist jetzt in Rotverschiebung aufgetragen, weil das Universum expandiert. Wir kommen ungefähr bis auf eine Entfernung von 2 Milliarden Lichtjahren. Da sehen Sie, dass Klumpen vorhanden sind, dass leere Gebiete vorhanden sind, sogenannte Voids, dass sich also das Universum selbst strukturiert. Das war am Anfang nicht so. Es muss, da kommen wir gleich noch drauf, es müssen sozusagen Saatkeime gelegt worden sein, dass die Gravitation dort, wo sie mal etwas verstärkt ist, dann auch noch zu diesen Klumpungen führt. So, und hier will ich Ihnen mal zeigen, dass man das im Grunde genommen auch simulieren kann. Wir können so einen Galaxienhaufen zum Beispiel simulieren, so wie so ein Knoten, der hier zum Beispiel entsteht an dieser Stelle, indem wir mit der Expansion des Universums erst mal die Materie auseinanderfliegen lassen, aber jetzt erkennen Sie gleich, oder Sie erkennen jetzt schon, dass dort, wo die Gravitation die Expansion des Universums überwiegt, dort bilden sich Galaxien und Galaxienhaufen und kleine Klumpen, und Sie sehen schon, die schwirren hier umeinander herum, und das ist ein Galaxienhaufen, der wächst an. Schauen Sie mal, die fallen alle ein. All diese Objekte fallen in den Galaxienhaufen ein und lassen den immer dominierender werden, also immer massereicher werden. Und dann sehen wir wirklich das, was wir vorhin in dem einen, na sagen wir mal, in der Beobachtung vom Virgo-Haufen gesehen haben. Nur das Rötliche, was Sie hier noch erkennen, ist das Gas, was auch noch dazu gehört. Ne? Die gelben leuchtenden Punkte, das sind die Galaxien, die wir vorhin eigentlich auch so erkannt haben. Dann sieht das dreidimensionale Gebilde des Universums ungefähr so aus. In unserer Nähe, muss man sagen. Ne? Also sehr weit ins Universum zurück wird sich das natürlich verändert haben, das ist ganz klar. Und wenn wir jetzt wirklich ins Universum reinschauen, und da muss ich Sie jetzt enttäuschen, dann kann ich nämlich diese Struktur nicht richtig erkennen. Und zwar ist der Grund nicht so, dass wir zu faul sind, irgendwie es zu machen. Ne? Sie sehen hier schon an dem einen Objekt, was hier rotlich markiert ist, das ist ein Objekt, das hat eine Entfernung von mindestens 10 Milliarden Lichtjahren von uns, ist so leuchtschwach, dass wir es im Optischen schon kaum sehen. Wir müssen also schon in den roten Spektralbereich gehen. Und dann leuchtet das so schwach, dass nur hier herausgehoben noch. Da sind alle, in der Umgebung darf keine andere Galaxie existieren, nur dann können wir so tief reinschauen. Und das können Sie nun nicht über den gesamten Himmel machen. Das geht gar nicht. Denn Sie machen, wir nennen das Pencil Beam, Sie machen praktisch wie so eine Taschenlampe. Sie leuchten nur in eine Richtung, können Sie nur machen. Und wenn Sie jetzt anfangen würden, überall gleichmäßig tief reinzuleuchten, dann könnte Ihnen jetzt sowieso noch kein Ergebnis liefern. Wir würden so viel Daten empfangen, die wahrscheinlich die Computer im Augenblick gar nicht vertragen können. Was wir also machen, ist im Grunde genommen, wir versuchen erstmal einen Überblick zu bekommen, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, und versuchen dort immer tiefer hineinzugehen und dort sozusagen ein zweidimensionales, was dann in der dritten Dimension aufgeweitet ist, so ein Bild uns erstmal zu verschaffen. Und dann nur an einzelnen Stellen tief reinzustechen, um zu sehen, ob die Strukturen noch die gleichen sind, wie wir sie in der Nähe sehen. Mehr können wir im Augenblick leider nicht machen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch mit Hilfe von jetzt Österreich ist ESO beigetreten, mit den großen Teleskopen von ESO, sehen wir, dass sich gegenüber weit entfernten Objekten sogar noch kleine Wolken, also Gaswolken, die noch nicht mal Galaxien geworden sind, befinden. Und die können wir wirklich herauslesen anhand der Spektren, die wir dort erhalten von diesen Objekten. Das sind sogenannte Absorptionsliniensysteme, die gegenüber einem Quasar, der sehr weit entfernt ist und sehr hell leuchtet, die kann man also wirklich bis auf Entfernung, 12 Milliarden Lichtjahre Entfernung, können wir die wirklich detektieren. Die können wir dann benutzen, um auch noch zu durchleuchten, was dazwischen ist. Sie können sich das vorstellen, das ist fast wie ein Röntgenbild, wenn Sie zum Arzt gehen. Ja? Hinten ist die Röntgenquelle, Sie werden durchleuchtet, vorne kommt raus, wo irgendwo ein Schatten da ist oder sowas. Ja? Wo also Ihre Lunge ein bisschen zu viel Staub hat, weil Sie geraucht haben. Da sehen Sie das nur, hier ist kein Staub vorhanden, oder auch Staub natürlich, aber viel Gas, im Grunde genommen Wasserstoffgas und Heliumgas. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, Masse zu bestimmen. Und das ist eigentlich so seit 10 Jahren eine ganz aufregende Sache. Wir sehen, und hier ist wieder ein Galaxienhaufen zu erkennen, der relativ weit entfernt ist. Wir sehen durch den Galaxienhaufen Strukturen, die so filamentförmig aussehen, wie Sie es hier erkennen. Hier ist ein und hier ist auch so ein ganz langes Filament. Und so eine Objekte gibt es nicht, das wissen wir. Und wenn wir da hinschauen und spektroskopieren, die stellen wir fest, das ist entlang dieses gesamten Filaments, ist das praktisch das gleiche Objekt, was wir beobachten. Da kommt uns nämlich eins zu Hilfe, und das sind sogenannte Gravitationslinsen. Ich habe Ihnen das mal hier aufgezeigt. Wir kennen das schon von der Sonne, dass die Sonne praktisch Licht von Sternen, die an die Sonne oder hinter der Sonne eigentlich verschwinden sollten, um die Sonne herum abgelenkt werden. Und zwar dadurch, dass die Gravitation aufgrund ihrer Gravitationsenergie auch die Energie von Lichtquanten beeinflusst und damit diese Lichtquanten abgelenkt werden. Und seit Einstein ist unser Bild eigentlich so, dass wo Masse ist, ist der Raum gekrümmt, und in einem gekrümmten Raum können Sie praktisch dann solche Photonen ablenken. Wer von Ihnen Tennis spielt, sondern Golf spielt, der wird wissen, wenn Sie das Loch nicht genau treffen, sondern der kommt so an der Seite nur auf, dann geht da wieder so der Ball wieder so weg. Ne? Das ist also praktisch das gleiche Phänomen, was wir da sehen. Jetzt ist aber interessant, wenn wir große Strukturen sehen, also Galaxienhaufen, und wir sehen kleine Strukturen, also bis zu Zwerggalaxien, die haben 1 Million Sonnenmassen, also ungefähr nur 100.000stel unserer eigenen Milchstraße. Welche Strukturen waren denn zuerst da? Und dazu müssen wir reinschauen ins Universum und müssen gucken, welche Strukturen sehen wir denn noch im frühen Universum, müssen ganz weit zurückschauen. Und jetzt hatte ich Ihnen aber leider die Hoffnung genommen, dass wir da Galaxien sehen. Die können wir wirklich nicht sehen. Wir sehen aber, dass das Universum offensichtlich am Anfang, als der Urknall das auseinander hat fliegen lassen, Strukturen gebildet hat, die wir heute nur in Temperaturschwankungen sehen. Und das sind diese Strukturen, die Sie hier sehen. Die sind mit einem Detektor WMAP aufgenommen. Und wir sehen eine ganz deutliche Erhöhung sozusagen der, hier an dieser Stelle, hier oben sind Grad aufgetragen. Sie sehen bei ungefähr, hier sind etwa 1 Grad, hier sind 0,5 Grad. Wir sehen, dass also so ungefähr bei 1 Grad die wir nennen das Hauptpower sozusagen der Fluktuation vorhanden war. Das heißt also, die meisten Fluktuationen, die wir hier beobachten, die hatten eine Ausdehnung von 1 Grad. Ja, und wenn wir da, Entschuldigung, das sind nicht, doch, das ist von 1 Grad. Wenn wir dem Masse zuordnen, dann bedeutet das, es waren wirklich relativ massearme Objekte, die da vorhanden waren. Ist nicht alles baryonische Materie gewesen, sondern, und jetzt kommen wir gleich zur dunklen Materie, es muss auch dunkle Materie vorhanden gewesen sein. Das kannte man noch lange nicht, und deshalb war es auch, also bis jetzt zu WMAP haben wir mit COBE versucht, und da gab es auch den Nobelpreis dafür, diese Fluktuationen zu entdecken. Nur COBE hat gerade mal Fluktuationen in der Größenordnung von 7 Grad auflösen können. Heute mit WMAP und demnächst mit Planck. Planck wird gestartet mit Herschel, mit einem anderen Satelliten, wahrscheinlich Ende April, werden wir noch genauer feinere Auflösungen auf jeden Fall erkennen können. Und dann ist die Frage, gab es noch feinere Auflösungen oder hat sich alles bei diesen 1 Grad so ungefähr gestaut? Weil wir nämlich, wenn wir uns das Universum anschauen, okay, lassen Sie mich mal weitergehen nochmal, ich will Ihnen mal das nächste Bild zeigen. Wenn wir nämlich das Universum uns anschauen, dann muss es so gewesen sein, das ist unsere Vorstellung heute, dass in dem Universum, obwohl wir annehmen, dass das Universum in dem Urknall jedenfalls und auch bei der Expansion homogen und isotrop gewesen sein soll, anders können wir das leider nicht beschreiben, ist es doch nicht so, denn sonst hätten wir nicht diese Inhomogenitäten da drin gehabt. Und diese Fluktuationen, die sich am Anfang ausgebildet haben, und zwar sind das, können Sie sich vorstellen, muss es so gewesen sein, dass an einigen Stellen ein paar Atome mehr vorhanden gewesen sein als, gewesen sind als an anderen Stellen. Und dann ist die Energie, die in diesem Anfangsuniversum vorhanden war, die ist dann nicht mehr gleichmäßig verteilt gewesen, sondern es konnten die dichteren Strukturen zum Beispiel schneller kühlen, weil diese Atome stoßen konnten und durch die Stöße Anregungen ergeben haben und die Energie abgestrahlt werden konnte, und andere Strukturen, die nicht ganz so dicht waren, die sind wärmer gewesen. Und das sind Fluktuationen gewesen, bei Kobe waren es ungefähr 10 hoch minus 4, also ein 10.000 Grad, was man herausfinden konnte. WMAP hat jetzt ein 100.000 Grad herausgefunden, sozusagen als Fluktuation, also ganz winzige Fluktuation, aber die müssen es gewesen sein, die uns die Strukturen haben bilden lassen. Und dann gab es eine Zeit, in die können wir leider nicht reinschauen. Das ist die sogenannte Dark Ages. Es muss also zwischen den Fluktuationen und der Bildung der ersten leuchtenden Objekte muss es eine Zeit gegeben haben, und die ist heute auch noch nicht so ganz signifikant bekannt. Es muss eine Zeit gegeben haben, wo natürlich aus diesen Dichtefluktuationen sich überhaupt erst haben Sterne bilden können. Und die haben dann angefangen zu leuchten. Die könnten wir wirklich detektieren. Und da werden Sie auch sehen, dass wir mit den größeren, wie zum Beispiel mit dem VLT und mit dem europäischen Very Large oder Extremely Large Telescope, was ungefähr so in 10, 15 Jahren kommen wird, dass wir wirklich diese ersten Sterne entdecken können und auch feststellen können, welche Masse die haben. Es ist nämlich heute noch eine Frage, waren zuerst zum Beispiel massereiche Sterne da oder masseärmere Sterne, die dann miteinander gemerged haben und größere schwarze Löcher zum Beispiel gebildet haben. Das wissen wir heute alles noch nicht. Und um die in diesen Bereich, das will ich Ihnen nur jetzt mal sagen, noch weil wir eben als Österreicher jetzt der ESO beigetreten sind, diesen Bereich, den werden wir trotzdem auch sehen können. Und zwar können wir den nicht durch das Leuchten der Galaxien sehen, sondern oder der Sterne sehen, sondern den können wir durch das Gas, was dort vorhanden ist, werden wir das einfach sehen. Und wir werden das sehen, weil auch dieses Gas leichte Strahlungssignaturen abgibt, und die können wir zum Beispiel im Radiobereich detektieren. Und dazu ist das Riesenteleskop ALMA, ein Array von über 50, 12 Meter Radioantennen, Entfernung zwischen den Radioantennen, also von einer Ecke zur anderen mehr als einen Kilometer. Damit werden wir in diese sogenannten Dark Ages hineinschauen können. Das heißt, wir machen heute praktisch bereits in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, und jetzt behalten Sie es noch weiter im Kopf, wenn wir zurückschauen, ist alles rot verschoben, weil das Universum expandiert. Deshalb müssen wir in die Langwellenbereiche hineingehen, machen wir praktisch unseren Erkundungsflug von unserem heutigen momentanen Universum rückwärts sozusagen in das frühe Universum hinein. Und was ich Ihnen als letztes jetzt noch bieten kann, und deshalb war das hier an der Stelle so gebeult gezeigt, wir wissen auch noch, dass das Universum auch weiter expandiert. Also es war eine große Frage, ob das Universum irgendwann mal umkehrt, ja, dass es einen sogenannten Rebounce wieder gibt, das Universum also wieder zusammenfällt. Jetzt hat man ging also ungefähr so Ende der 90er Jahre los, hat man anhand von Supernova-Explosionen, die Sie hier sehen, bei sehr weit entfernten Galaxien, 8 Milliarden Lichtjahre ist im Augenblick die größte Entfernung, die wir da abdecken können, hat man festgestellt, dass die Supernovae eigentlich schwächer sind, oder die Helligkeit eigentlich schwächer ist, als sie sein müsste, wenn das Universum gleichmäßig expandiert. Das heißt also, wenn sie schwächer leuchten, als sie eigentlich sein sollten, müssten sie weiter entfernt sein. Und wir sehen daran, und das ist jetzt hier unten in diesem Bild gezeigt, wir sehen daran, dass das Universum, deshalb geht das ist so konkav die Linie hier nach oben, wir sehen heute, dass das Universum wahrscheinlich beschleunigt sogar expandiert. Nun fragen Sie mich an der Stelle nicht gleich weshalb. Das können selbst die Physiker, die haben zwar da einen Trick, Ihnen das irgendwie zu erläutern, da gibt es eine Vakuumenergie, aber wir wissen nicht, was es ist. Also wir sind wirklich an der Stelle an der vordersten Front überhaupt, dass wir unsere Physik an Stellen nicht mehr verstehen und irgendwie vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel in der Physik durchführen müssen, um das Universum überhaupt zu verstehen. So, und jetzt habe ich Sie lange genug gequält. Jetzt sind bestimmt 1000 Fragen da. Schönen Dank.
Ja, ich würde ganz gern noch auf einen Punkt zurückgehen, weil ich glaube, dass doch einige Leute jetzt nicht so viel mit Astronomie zu tun haben und daher bestimmte Begriffe vielleicht nicht ganz kennen. Also man sagt ja oft von der Astronomie, dass es eigentlich Lichtarchäologie ist. Also durch das, dass wir sozusagen, je weiter wir in den Raum hinausschauen, desto weiter schauen wir zurück. Daher betreiben sozusagen Astronomen Lichtarchäologie und da gibt es den Begriff der sogenannten Rotverschiebung. Können Sie den vielleicht nochmal so kurz sozusagen auch für allgemein verständlich den Leuten nochmal transparent machen, damit man versteht, warum Sie wissen können, dass etwas weiter entfernt ist, obwohl Sie es ja nicht wirklich ausmessen können?
Ja, ich dachte, ich hätte es jetzt hier drauf. Es ist so, wenn sich ein Körper von einem anderen wegbewegt und der eine Körper, also zwei Körper bewegen sich voneinander weg und der eine Körper sendet ein Signal aus, und zwar eine elektromagnetische Welle, die eine ganz bestimmte Wellenlänge hat. Dann in dem Augenblick, wo die beiden beieinander bleiben, dann misst der eine auch die gleiche Wellenlänge, wie die Wellenlänge von dem Sender gewesen ist, ausgesandt ist. Bewegt er sich praktisch jetzt aber weg von dem einen, dann bedeutet das, er hat, während die Welle sich zu dem anderen hinbewegt und er macht die Bewegung weg, da zieht er sozusagen die Welle auseinander. Und deshalb beobachtet jetzt der Empfänger eine längere Wellenlänge, wenn der Sender sich von ihm wegbewegt. Sie können das zum Beispiel sich deutlich machen, wenn Sie einen Stein ins Wasser werfen, ja, dann gibt der konzentrische Kreise weg. Würden Sie jetzt den Stein reinwerfen in fließendes, also in ruhendes Wasser, muss ich sagen, okay. Werfen Sie den in fließendes Wasser rein, dann stellen Sie fest, dass dort, wo die Wellen wollen sich ausbreiten, aber wenn das langsam fließt, dann werden die Wellen nach der Seite, wo das Wasser anfließt, also anströmt, werden sie kürzer, weil sie nämlich praktisch da gestaucht werden, und nach der Seite, wo das Wasser wegfließt, werden die Wellen länger, weil sie nämlich sich einmal ausbreiten und dann auch noch praktisch die Trägergeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Trägers dieser Information auch noch dazukommt. Und deshalb sehen wir bei allen Objekten, die sich von uns wegbewegen, längere Wellenlängen, und das bedeutet rot. Das ist immer rot verschoben, wenn es in den Längerwellenbereich geht. Es gibt aber auch Objekte, die auf uns zufliegen, ne? Das heißt also, es gibt Objekte wie zum Beispiel der Andromedanebel, der fliegt auf uns zu. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, mit welcher Geschwindigkeit, fliegt auf uns zu, und dann messen wir eine blaue Verschiebung, also eine kürzere Wellenlänge seines Lichts. Dass wir das feststellen können, das liegt daran, dass wir natürlich genau wissen, zum Beispiel Wasserstofflinien entstehen bei einer ganz bestimmten Wellenlänge. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, H-Alpha, das ist eine Linie, die dadurch zustande kommt, dass das Elektron im Wasserstoff vom dritten in das zweite Niveau runterspringt, entsteht bei 6563 Angströmen. Sehen wir es dort nicht und sehen wir es verschoben ins Langwellige, wissen wir bereits, dass der Emitter, der also diese Welle ausgesandt hat oder dieses Signal ausgesandt hat, sich von uns wegbewegt.
Ist dieser Effekt mit dem allgemein bekannten Doppler-Effekt in etwa vergleichbar?
Gut, richtig, ja, den Begriff hätte ich gleich erwähnen sollen, dann hätten einige von Ihnen sofort gewusst, woran es ist. Das ist der Doppler-Effekt. Man macht es sich manchmal mit Schallwellen auch klar, ne, dass da irgendwie ein Auto, wenn es rankommt, etwas helleren Ton abgibt, als wenn es sich von uns wegbewegt.
Sie haben vorhin erwähnt, also dass Sterne zum Leuchten anfangen. Also sie leuchten nicht von Anbeginn an, sondern sie fangen irgendwann zum Leuchten an. Sind das nur gasförmige, also betrifft das nur gasförmige Sterne, oder weiß man, aus welchem Grund die zum Leuchten anfangen?
die fängt zu leuchten an, in dem Augenblick, wo sie eine ganz eine Energiequelle praktisch haben. Und diese Energiequelle, die sie am Anfang bekommen, das ist einfach der Kollaps zum Beispiel einer Molekülwolke. Da fällt eine Wolke, eine Gaswolke zusammen, weil sie immer kühler wird. Das wäre so, als wenn Sie einen Luftballon nehmen, der hat eine bestimmte Temperatur, und dann gehen Sie mit dem in den Kühlschrank oder in so einen Kühlraum, dann wird der kleiner. Weil der eine andere Temperatur hat, wird der Druck kleiner und dann schrumpft der zusammen. So bildet sich also ein Stern aus einer größeren Wolke, und der würde am Anfang Energie aus dem Kollaps der Wolke beziehen, nur der reicht nicht aus, dass der so hell leuchtet, wie wir ihn eigentlich als Stern sehen. Aber wir können trotzdem den Kollaps dieser Wolke bereits sehen. Und zwar sehen wir den im Infraroten als Wärmestrahlung dieser Gaswolke. Wenn der Stern dann eine kritische Dichte im Zentralbereich überschritten hat und auch noch eine kritische Temperatur überschritten hat, die muss in der Größenordnung von ein paar zig Millionen Grad liegen, dann kann er Wasserstoff zu Helium fusionieren. Dann ist also die Dichte so groß und die Temperatur ist auch so groß, dass sich Wasserstoffteilchen, also dann sind es eigentlich die Protonen nur, denn die Elektronen sind ja längst nicht mehr an dem Atom dran, dass sich die Protonen stoßen, miteinander verschmelzen, die produzieren ein Deuterium, da muss zwar bei dem Neutron dann ein Positron erstmal wieder raus, aber so können sie es aufbauen, und beim Helium sind sie wieder in einem stabilen Zustand, dass sie einen Heliumkern haben aus zwei Protonen und zwei Neutronen, und daraus bezieht der Stern seine Energie. Das ist zwar oder aus der Energiebilanz kommt es dadurch zustande, wenn Sie vier Protonen insgesamt hernehmen und würden die zusammen oder erstmal wiegen sozusagen, würden also ihre Masse bestimmen und würden dann den Heliumkern aus zwei Neutronen und zwei Protonen wiegen, dann merken Sie, der hat weniger Masse, dieser Heliumkern. Und genau dieses Massendefizit ist nach der Einsteinschen Gleichung E mc², ist genau die Energie, aus der der Stern seine Leuchtkraft bezieht. Die muss dann aus dem Zentrum des Sterns erst nach außen transportiert werden. Das dauert auch noch Millionen Jahre, ja, je nachdem, wie groß der Stern ist. Aber es kommt dann oben an und dann fängt der Stern so richtig an zu leuchten. Und es kommt über die Hauptzeit, über 90% der Lebensdauer eines Sterns, kann er praktisch den Wasserstoff zu Helium umsetzen. Der Grund ist einfach der, dass Wasserstoff das häufigste Element ist. Es gibt nachher noch andere Kernprozesse. Also mit Helium kann zum Beispiel zu Kohlenstoff verschmolzen werden. Dazu braucht er noch höhere Temperaturen, muss also noch kleiner geworden sein, noch mehr geschrumpft sein. Und viele Sterne können das nachher gar nicht mehr weitermachen. Also unsere Sonne wird wahrscheinlich noch Helium zu Kohlenstoff verschmelzen, aber dann ist aus. Und massereiche Sterne produzieren sogar Elemente bis zum Eisen. Also alle Elemente, die jetzt leichter als Eisen sind, sind meistens jedenfalls hier bei uns in Sternen entstanden. Die schweren Elemente sind dann bei Supernova-Explosionen herausgekommen, weil da ein Neutronenbeschuss sozusagen die angereichert hat und ganz bestimmte stabile Isotope dabei erzeugt worden sind.
Danke. Und noch eine Frage über diesen Staub, also der im Weltall vorhanden ist. Also mein Wissensstand war eigentlich immer, dass so zwischen den Sternen mehr oder weniger ein Vakuum ist. Wo kommt dieser Staub her? Oder?
Also es ist auch zwischen den Sternen ist Gas. Und zwar hat man das entdeckt, das war sogar erst Anfang des letzten Jahrhunderts, dass man das überhaupt erst gesehen hat. Und zwar konnte man das nur spektroskopisch erkennen. Man hat festgestellt, dass zwei Sterne umeinander kreisen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es 1908 oder 1906 war. Zwei Sterne kreisen umeinander und in dem Augenblick, wo die umeinander kreisen, verschieben sich wieder durch den Doppler-Effekt, verschieben sich die Spektrallinien von denen. Und jetzt hat man festgestellt, bei so einem Doppelsternsystem, da gab es Linien, und zwar Calciumlinien, die verschoben sich überhaupt nicht. Da hat man erstmal gedacht, aha, da ist vielleicht eine Hülle um dieses Doppelsternsystem herum, was offensichtlich diesen Calcium oder diese Calcium-Absorptionslinien produziert. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, dass es bei uns in der Sonnenumgebung passiert, weil man weiß, dass die Sonne selbst in der Atmosphäre Calcium-Absorptionslinien produziert. Dann hat man aber festgestellt, dass die Calcium-Linien stärker wurden, je weiter die solche Objekte von uns entfernt waren. Und da war es völlig klar, das muss irgendetwas sein, was von der Entfernung der Sterne von uns abhängt, also muss es ein interstellares Medium sein. Und dieses interstellare Medium, das sehen wir also jetzt in vielen Spezies. Wir sehen das also zum Beispiel in Absorption gegenüber leuchtenden Objekten, das können Sterne sein. Wir sehen es auch zum Beispiel gegenüber entfernten Quasaren. Wenn wir ins UV gehen, dann können wir zum Beispiel sehen, dass es auch im UV sogar Wasserlinien gibt, ja, also H2O-Linien gibt es da direkt. Es gibt auch molekularen Wasserstoff dort. Wir sehen das auch direkt leuchten. Wir dürfen nur keine Hintergrundquelle haben, sondern wir müssen dorthin schauen, wo wir im Grunde genommen das eigene Leuchten des Gases sehen. Und das passiert zum Beispiel bei heißem Gas im Röntgenbereich, bei kühlerem Gas passiert das im sogenannten Submillimeterbereich, also fast in den Radiobereich rein. Wasserstoff leuchtet zum Beispiel durch eine ganz bestimmte Linie in der 21-Zentimeter-Linie. Da treten also die Signaturen auf von dem Element und man hat es theoretisch im Griff, man weiß, was da wirklich passiert. Und der Staub, der kommt dadurch zustande, dass in sehr dichten und sehr kühlen Gebieten sich erstmal Moleküle bilden, aber diese Moleküle auch noch weiter sozusagen zusammenkommen können und dann bildet sich also so amorpher Staub zuerst und kristalliner Staub dann später. Wir sehen die gleichen Staubkristalle sozusagen, die wir auf der Erde sogar entdecken, nur nicht so groß. Die sind in der Größenordnung der optischen Strahlung bei ungefähr 5000 Angströmen oder 500 Nanometern. Und deshalb wirkt er sich so aus, dass das kürzerwellige Licht, also wenn zum Beispiel ein Stern blau strahlt, wird stärker von dem Staub absorbiert als das längerwellige Licht. Damit spricht man von einer Rötung des Sternlichts, ohne dass also jetzt diese Dopplerverschiebung eine Rolle spielt. Das ist einfach kommt dadurch zustande, dass der blaue Teil rausgefiltert wird und der rote Teil weitergeht. Aber selbst das herausgenommene sozusagen, das absorbierte von dem Staub, das sehen wir dann, der Staub nimmt ja diese Energie nicht einfach auf und dann behält er sie, sondern er gibt sie als thermische Strahlung wieder ab. Und im Infraroten sehen wir den Staub also wunderbar leuchten, ja, ungefähr so bei 100, 200 µ leuchtet er sehr gut, sind allerdings nur Temperaturen etwa von 40, 50 Grad oberhalb des absoluten Nullpunkts. Also es ist schon sehr kalt da, ja, würden wir uns nicht sehr heimisch fühlen, aber trotzdem sehen wir diese Signaturen praktisch der Materie, die dazwischen liegt. Und nicht nur zwischen den Sternen. Das Gleiche sehen wir natürlich auch zwischen den Galaxien. Also der Raum ist nicht leer, generell nicht. Kann er auch nicht sein. Sie können, und selbst wenn Sie an einer Stelle was rausnehmen würden, würden andere Teilchen wieder rein diffundieren. Ja? Also das Universum ist dauernd in Bewegung. Nur die Dichten sind unterschiedlich. Das müssen wir uns mal klar machen. Also ein Stern hat ungefähr so 1 Gramm pro Kubikzentimeter an Dichte. Ja, das heißt also, Sie hätten so ungefähr wie Milch, ne? 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter, ja, richtig, danke. Und das sind aber, wenn wir das jetzt ausdrücken, bei 1 Gramm, da sind da ungefähr 10 hoch 24 Teilchen drin, ja, Wasserstoffteilchen. Jetzt besteht aber das Vakuum oder das, was Sie jetzt sagten, da ist doch eigentlich nichts da. Dieses Nichts besteht ungefähr so aus 1 Teilchen pro Kubikzentimeter, also 24 Größenordnungen unter der Dichte des Sterns. Teilweise sogar 1000stel Teilchen bis 10000stel Teilchen. Also solche kleinen Dichten haben wir da vorliegen. Aber wir können es trotzdem sehen, weil einfach die Wegstrecken so groß sind, dass wir so viel Signale von also Atomen da und Ionen erhalten, die also entlang des Sehstrahls zu uns sozusagen ihre Informationen abgeben, dass wir also genügend Informationen bekommen. Teilweise haben wir nur nicht die entsprechenden Detektoren dazu. Ne? Wir konnten ganze Zeit im elektromagnetischen Spektrum ganz bestimmte Spektralbereiche waren uns gar nicht zugänglich. Heute können wir praktisch vom Radiobereich bis zum Gammabereich alles überdecken. Und damit haben wir diese Informationen.
Danke. Und wenn ich noch eine dritte Frage anschließen darf. Vorhin habe ich Sie gefragt, also wegen der Milchstraße, die in einer Spiralbewegung ist. Kann man da auch eine Sogwirkung durch diese Spiralwirbeln erkennen?
Das dachte man eine ganze Zeit, dass es praktisch also sowas ist, wie wenn Sie also das Wasser in der Badewanne ablassen. Und Sie sehen also diese Spiralen, die sich da bilden und die kommen dadurch zustande, dass Sie wirklich, oder beim Tornado, dass Sie im Grunde genommen die Drehbewegung entweder durch eine Abwärts- oder eine Aufwärtsbewegung durch einen Sog sozusagen erzeugen. Das ist bei Galaxien nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass die Spiralen dadurch entstehen, dass die Materie jetzt nach innen strömt. Dann hätte nämlich also unser Kern längst eigentlich alles akkretiert. Sondern es rotiert im Grunde genommen alles erstmal, also unabhängig von den Spiralarmen, rotiert alles mit der gleichen Geschwindigkeit. Die liegt bei uns in der eigenen Milchstraße bei 200 Kilometer pro Sekunde. Mit 3600 multipliziert sind sie bei Stundenkilometern. Ne, damit rotiert es. Das stört uns aber nicht. Uns weht da kein Wind entgegen oder sowas. Ja, denn wir sind ja in unserer Atmosphäre. Damit rotiert es. Und diese Rotation, dass die nach außen so gleich ist, und da komme ich jetzt nochmal auf die dunkle Materie, ne, dass die nach außen so konstant ist, diese Rotation, würde Ihnen das, oder würde praktisch erfordern, dass die Masse mit dem Radius zunimmt. Das heißt also, gehen Sie zum doppelten Radius, haben Sie doppelt so viel Masse drin, gehen Sie zum vierfachen Abstand von irgendwas, haben Sie viermal so viel Masse drin. Wäre ja gut und schön, dann hätten, könnten wir sagen, okay, dann ist ja alles eigentlich erledigt, warum reden wir noch über dunkle Materie? Wir sehen aber, dass die helle Materie, also die leuchtende Materie, nach außen abnimmt. Wir sehen, dass nach außen im Grunde genommen das Gas abnimmt, die Sterne abnehmen in ihrer Masse, also es gibt keine Massenzunahme mit dem Radius oder mit dem Abstand vom Zentrum unserer Milchstraße nach außen. Und das erfordert, dass wir dunkle Materie eigentlich postulieren müssen. Wir wissen nicht, woraus sie besteht. Das ist also die Krux an der ganzen Sache. Man muss auch sagen, sie kann jetzt nicht so geartet sein wie baryonische Materie. Also wenn ich von baryonischer Materie spreche, dann ist es das Gas, was wir hier einatmen. Dann sind es die Elemente, die Sie kennen, ne, in dem Periodensystem. Das ist baryonische Materie. Diese Materie darf nicht so geartet sein, denn sie ist nicht abgeplattet in unserer Milchstraße. Das können wir daraus ableiten, das ist auch wieder lustig. Man muss sich nur Ideen haben, wie man das ableiten kann. Wenn sie abgeplattet wäre, jetzt diese dunkle Materie in der Scheibe, dann müsste die Masse so konzentriert sein in der Scheibe, dass die Geschwindigkeitsdispersion, das heißt also die Eigengeschwindigkeit der Sterne, auch größer wäre in dieser Scheibe, als es der leuchtenden Materie entspricht. Gut, jetzt gehen Sie bei uns in die Sonnenumgebung, messen in so einem Zylinder nach zum galaktischen Nordpol und galaktischen Südpol, messen Sie einfach mal, wie schnell bewegen sich denn die Sterne da, und dann zählen Sie nochmal, wie viel Masse ist da. Und dann stellen Sie fest, da ist kein Massendefizit. Das heißt also, es ist nicht, oder wir brauchen nicht die dunkle Materie in diesem Zylinder, um die Geschwindigkeit der Sterne erklären zu können. Und damit muss man postulieren, dass die dunkle Materie, wenn sie eben denn so vorhanden sein sollte, dass die also in einem größeren sphärischen Gebilde wahrscheinlich, also relativ weit ausgedehnt auch um uns herum liegt, aber trotzdem anfängt zu dominieren in unserer Milchstraße so ab einem Abstand von ungefähr 8 bis 10 Kiloparsec, das sind etwa 25 bis 30.000 Lichtjahre. Ja? Da fängt sie an zu dominieren. Weiter innen dominiert die baryonische Materie, außen dominiert die dunkle Materie. Jetzt können Sie sich überlegen, oder hat man auch gemacht, wie kann ich die denn nachweisen, die dunkle Materie? Es ist also bisher noch nicht gelungen, die nachzuweisen. Man hat gedacht, es könnten also zum Beispiel schwarze Löcher sein. Wenn so eine schwarzen Löcher da wären, wie wir sie bei uns eigentlich bräuchten, um dann die Rotation aufrechtzuerhalten, dann müssten die dauernd in unregelmäßigen Bewegungen durch unsere Milchstraße durchsausen. Natürlich, die bleiben ja nicht außerhalb der Milchstraße. Die würden irgendwie so durchpendeln. Wenn aber so ein schwarzes Loch durch Gas durchfliegt, dann ist die Gravitationsenergie des schwarzen Lochs so groß, dass das Gas praktisch einen Röntgenblitz oder vielleicht sogar einen Gammablitz aussenden würde, entsprechend der Masse des schwarzen Lochs. Das heißt also, wir müssten dauernd Blitze bei uns in der Milchstraße sehen. Ist nicht der Fall. Also sowas ist es nicht. Nein, in der Kamera hat man noch mehrere, will ich jetzt nicht alles erzählen, das ist die Zeit vorbei, noch mehrere Ansätze gemacht, wir wissen es im Augenblick nicht. Auch die Neutrinomasse hat nicht ausgereicht. Man hat geglaubt, dass kleine, nicht sichtbare Sternreste da sind, sogenannte weiße Zwerge bei uns im Halo, also außerhalb der Scheibe sozusagen, die sich früh gebildet haben, und dann sind die Sterne, wie unsere Sonne zum Beispiel, nach 10 Milliarden Jahren sind die verglüht, lassen einen weißen Zwerg zurück, der kühlt aus, der leuchtet nicht mehr von selbst, ne? Der leuchtet nicht mehr lange jedenfalls von selbst, ist dann zu kühl, und wir würden den nicht sehen oder würden diese nicht sehen. Dann können Sie aber den Gravitationslinseneffekt zum Glück wieder hernehmen. Wenn Sie nämlich jetzt die große Magellanische Wolke sich anschauen und Sie hätten lauter so eine weißen Zwerge da, dann müsste jeder Stern, wenn der zum Beispiel die große Magellanische Wolke im Hintergrund an einem weißen Zwerg sozusagen vorbeifliegen würde und der Sehstrahl zu uns kommen würde, dann müsste das durch diesen weißen Zwerg einen Lichtblitz immer geben, und zwar müsste es immer die Helligkeit erhöhen. Es sollte im optischen Bereich sein, also kein Lichtblitz jetzt irgendwie im Röntgenbereich oder sowas. Und das hat man durchgezählt oder hat man gemacht. Da gibt es also Versuche wie zum Beispiel Ogel und Macho. Das sind also Versuche gewesen, um das herauszufinden, weshalb die Machos heißen. Das ist eine andere Frage. Aber da hat man eben nicht genügend festgestellt. Und wir wissen heute nicht, woraus die dunkle Materie könnte, ja, das könnte natürlich sein, diese weakly interacting particles, die müssen wir aber erstmal in Teilchendetektoren finden, und das ist heute noch nicht gelungen. Deshalb wissen wir teilweise auch nicht, wie, die dürfen nicht groß miteinander wechselwirken. Also die dürfen jetzt nicht gravitativ zum Beispiel klumpen, ja. Deshalb müssen sie relativ diffus da irgendwie so rumliegen. Müssten deshalb auch kleine Teilchen sein.
Albert Einstein hatte in den letzten Lebensjahren einen Freund, den Kurt Gödel. Und der hat eben zum 70. Geburtstag eine Denkschrift verfasst, die ihn offensichtlich nicht sehr freute. Haben sich Astronomen damit beschäftigt oder ist das erledigt und abgehakt oder ist das noch aktuell, seine Kritik an der Relativitätstheorie?
Also ich würd sagen, die Relativitätstheorie, die hat so viel Stärken bewiesen, die ist nachgewiesen in vielen Sachen, dass sie eigentlich unser heutiges Bild sozusagen wirklich fast komplettiert, muss man sagen. Also wichtig ist, dass wir über die klassische Physik hinausgehen mussten, ne? Weil wir eben zum Beispiel auch die Rotverschiebung, das heißt die Expansion des Universums, die geht in einen Geschwindigkeitsbereich hinein, wo sie also schon relativistische Ansätze machen müssen für die Geschwindigkeit und damit auch für die Verschiebung, den Doppler-Effekt im Grunde genommen. Und wir wissen also auch, der Gravitationslinseneffekt ist ein relativistischer, allgemein relativistischer Effekt. Also es ist an dort, wo wir hingeschaut haben, ist es eigentlich nachgewiesen. Wir können nur heute schon wieder Sachen entdecken, die wiederum nicht mehr mit der Relativitätstheorie und auch nicht mehr mit unserer klassischen Physik übereinstimmen oder nicht übereinstimmen müssen. Also wenn die dunkle Materie zum Beispiel, das ist heute ein Ansatz, die dunkle Materie also keine Materie ist, sondern eine Veränderung des Gravitationsgesetzes, dann müssen wir die Physik neu überdenken, ne? Weil dann natürlich gut, der Apfel, der auf Newtons Kopf gefallen ist, das war eine Nahwirkung und auf Nahenbereich, da scheint also dieses 1 durch R-Quadrat-Gesetz zu gelten. Aber es könnte sein, das sind heute Überlegungen, dass wir die Newtonsche Dynamik verändern müssen. Und dann kämen wir auch ohne dunkle Materie aus.
Wie gab es denn um die theoretische Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen?
Ja, das. Die theoretische Möglichkeit, die würde. Naja, also da ist. Die geht so nicht, aber wir wissen zum Beispiel, dass wir ganz bestimmte Paradoxa in der Elementarteilchenphysik, nämlich die Zeitumkehr in der CPT-Äquivalenz drin haben. Und da gibt es also Ansätze, dass die Zeit vielleicht doch nicht nur vorangeht. Also von daher sagen wir mal, dass eine Umkehr, also eine Reise rückwärts vielleicht möglich wäre, ist nicht so ganz abwegig. Aber konkret hat
konkrete Denkschrift für Albert Einstein von Kurt Gödel wurde jetzt nicht bekannt.
Nee, das weiß bist du jedenfalls jetzt nicht.
Okay. Ich hätte eine Frage. Sie haben von diesen Sondierungen in die Tiefe gesprochen. Es sind nur Nadelstiche, weil man nicht sozusagen den ganzen Universalglobus absuchen kann. Und wir kommen bis in die Nähe von dem Dark Age. Wir können aber nicht weiter zurückschauen. Andererseits gehen wir aber doch davon aus, dass alles in einem Urknall von einem Punkt ausgegangen ist. Unendlich klein, unendlich dicht, unendliche Energie. Und da ist es, und trotzdem haben wir den Eindruck von diesen Sondierungen, die wir vornehmen konnten, dass All sich in jede Richtung ausdehnt, von uns aus gesehen. Das wäre mit normalen physikalisch-mechanischen Ansätzen ja nur denkbar, wenn wir im Mittelpunkt der Explosion stehen würden, dass sich alles von uns wegbewegt hat. Das kann aber nicht sein. Und welche Denkansätze oder Vorstellungsansätze sind da anzubieten, dass man sich dieses Phänomen, alles geht vom Urknall weg, und wir beobachten es so, wie wenn wir im Zentrum wären und das aber nicht sind.
Also diese Zentrumsache, die kann man schon ad acta legen. Das haben Sie ja sicher schon mal gesehen, obwohl das Bild natürlich auch irgendwie ein bisschen schief ist. Wenn Sie von den drei Dimensionen, in denen wir ja nur denken können, eigentlich erstmal das runterskalieren auf zwei Dimensionen, also sich auf so einer Kugeloberfläche befinden und lassen die Kugel sich ausdehnen, dann gehen alle Punkte von Ihnen weg, ohne dass Sie im Zentrum sind. Aber dann brauchen Sie eben eine vierte Dimension, in die Sie sich das Ganze wirklich dann ausdehnt. Ist richtig, vollkommen richtig.
Bestimmungsgröße im Raum.
Aber wie wollen Sie als dreidimensional denkender Mensch und auch praktisch wir können über diese Dimension nicht hinaus. Deshalb,
ja, die Frage ist durch die Relativitätstheorie und durch die Unschärfen, die dadurch entstehen können, durch die Verzerrung, ist da so etwas wie eine vierte Dimension versteckt?
Glaube ich eigentlich. Glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt einfach an Mangel unserer Beschreibungsmöglichkeiten. Wir können zwar rechnerisch auf 12 oder 15 Dimensionen kommen und Superstrings oder irgendwie sowas erklären, aber wir haben, oder was manche mit diese Tunnel im Universum sozusagen, die, wo also Materie, auch Wurmlöcher, wo Materie von einem Teil in den anderen sich bewegen kann, das sind alles sehr schöne theoretische Gebilde, aber sie gehen eben über uns hinaus. Schon alleine die Wechselwirkung da im vierdimensionalen Energieimpulstensor können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Das ist bereits die elektromagnetische Strahlung ist eigentlich bereits nicht mehr für uns vorstellbar.
Ich möchte zu einem früheren Punkt zurückgehen. Vor 200 und mehr Jahren war die damalige Lehrmeinung, das Weltall zwischen den Sternen sei erfüllt von sogenannten Äther. Vor 100 Jahren haben wir gesagt, das ist nicht wahr, wir haben sozusagen die absolute Leere des Weltalls. Und jetzt sind wir in gewisser Beziehung, dass wir sagen, eigentlich überall gibt es Gas, wenn auch entsprechend fein. Landen wir nicht in gewisser Beziehung wieder bei alten Theorien?
Bitte, ich will.
Landen wir nicht irgendwo wieder bei alten Theorien?
Ja, aber definitiv, das sind ja die Theorien, die hatten ja damals eben keine Grundlage. Deshalb sind viele Philosophen auch damals haben gar nicht so falsch gelegen, wenn sie Sachen vorausgesagt haben für die Naturwissenschaften. Ne? Also wenn sie zum Beispiel fällt mir jetzt nichts ein, Olbersche Paradoxon oder sowas. Ja. Alle diese Sachen, die ja noch keine richtige Basis hatten, als man sich das erstmal rein abstrakt versucht hat vorzustellen. Oder nehmen Sie die griechischen Philosophen, ne, die also abstrakt versucht hatten, dann mit Bildern oder sowas was zu erklären. Heute haben wir wirklich physikalische Grundlagen und deshalb nennen wir das auch Astrophysik, weil wir auf der Basis der Messungen, wie wir sie im Labor sonst auch durchführen, wirklich Aussagen machen können, die also ganz klar oder nachprüfbar sind.
Darf man inzwischen vom heißen Stehplatz eine Frage stellen?
Ja, ja.
An den heißen Stuhl zum Urknall. Eine laienhafte Frage. Sie haben uns also sehr anschaulich, oder man kann eigentlich nicht sagen anschaulich, zu erklären versucht, wie viele hunderte Milliarden Galaxien, Sterne es gibt, etc. Es scheinen immer mehr zu werden. Und das alles soll im Punkt Null in einem gedachten Punkt beisammen gewesen sein. Nun, wie können Sie das vielleicht besser erklären? Ich bin ein Laie, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die das besser, aber Sie können sich am besten erklären. Wie muss man sich das vorstellen? Denn auch die Atome haben ja doch eine gewisse Größe und selbst wenn das Atom fast nur aus Leere besteht, aber ein paar Materieteilchen sind ja doch auch in dem kleinen Kosmos. Und wenn man das alles zusammenpappt, selbst was jetzt herumfliegt, ist das trotzdem noch riesig groß. Dieser scheinbare Gegensatz, der wäre vielleicht von Ihnen aufzuklären.
Na, wir wissen natürlich, also ich kann Ihnen da auch mit der Vorstellung keine Hilfestellung bieten. Also ich versuche auch mir das nicht vorzustellen, weil das wirklich, das geht ja selbst über unsere heute physikalische Kenntnis raus, wie sowas überhaupt existieren kann. Wir wissen allerdings, dass Energie und Masse praktisch äquivalent sind. Das heißt, wir sehen, wenn wir ein Elektron und Positron haben, dann können wir das in Gammastrahlung zerstören. Das heißt, wir haben dann im Grunde genommen nicht mehr die harten Teilchen dort, sondern wir haben eine elektromagnetische Strahlung, die ganze Energie hat, wo die Masse vorher drin gewesen ist. Und das ist die einzige Hilfe, die wir haben, dass wir runterkommen im Grunde genommen, dass diese Teilchen sind nicht mehr sozusagen als Körper vorhanden, sondern sind in Energieform vorhanden, dass das in einem, also in Singularität kann ich mir nicht vorstellen. Und wir hatten vorhin auch darüber diskutiert, ob man, sagen wir mal, überhaupt davon ausgehen kann, dass da nicht ganz bestimmte Beschreibungen heute von unserer Seite völlig falsch sind, weil wir das nicht greifen können. Denn wenn Sie sich das angucken, ich glaube, das habe ich irgendwo hier drauf, wie das Universum sich entwickelt haben soll, da sind wir im Grunde genommen, gerade da, wo es spannend wird, kommen wir mit unserer Teilchenbeschleunigern in die Energien nicht mal rein. Das heißt, wir hören dort auf, wo die Teilchen noch genügend Platz haben, so ungefähr, weiter kommen wir nicht zurück, weil dann eine Grenze ist. Wir können die Kräfte teilweise, die Einheit oder Vereinheitlichung der Kräfte, die können wir teilweise nicht. Ich glaube, hier habe ich das irgendwo drin. Das ist zwar jetzt auf Englisch, aber das macht wahrscheinlich nichts. Ne? Wenn wir hier also runtergehen, dann sind wir ungefähr hier bei der elektrisch schwachen Wechselwirkung. Ne? Da ist ungefähr Schluss bei uns. Das sind also ein paar, die kommen auf Tera-Elektronenvolt, kommen sie da noch nicht mal ganz. Ne? Und hier ist aus. Also die große vereinheitlichte Theorie, wo wir Higgs-Bosonen brauchen und wo wir die Gravitation vereinheitlichen mit den anderen Grundkräften, da kommen wir nicht hin. Wir haben auch keine Physik dafür.
Also vielleicht kann man nur zusammenfassend sagen, dass an sich sozusagen die Big Bang Theorie etwas ist, was sich mehr oder weniger aus den Erkenntnissen selbst provoziert hat. Also das haben sich nicht Leute irgendwie ausgedacht, weil es so hübsch ist, sondern es ist sozusagen, es gibt einfach eine Grenze, ab der wir Dinge nicht mehr beschreiben können, weil es keine Entsprechung gibt in unserer Welt. Also es gibt da einige Probleme, wir haben das vorher mal im Ansatz diskutiert gehabt. Aber wir wissen, dass irgendwie diese Bewegung zueinander offensichtlich da war und dann kommt eben irgendwann der Punkt, wo die Beschreibung momentan nicht möglich ist. Vielleicht kommt der Tag, an dem es möglich sein wird, das zu beschreiben. Aber aufgrund der Entdeckungen in der Physik konnte man postulieren, dass alles aus einem Punkt gekommen sein muss. Und so hat sich sozusagen die These mal selber in den Raum gestellt, könnte man jetzt sagen.
Das ist eine Extrapolation praktisch bis zu dem Bereich, wo wir jetzt zurückkommen. Und da sieht es so aus, als wenn es wirklich linear vonstatten gegangen ist, bis auf nachher noch so einen Phasenübergang, wo also die Inflation oder inflationäre Universum eigentlich dann stattgefunden hat. Nur das Frappierende ist dabei, dass es so gut hinkommt. Also wir haben insgesamt 4 Standbeine sozusagen, um diese Urknalltheorie oder sagen wir mal die Expansion, die nach dem Urknall stattgefunden hat, wirklich zu verifizieren. Das eine ist, wir kommen hin mit den Elementen, die entstanden sind. Das heißt, Sie können sich ganz feingetuned vorstellen, wie sich was verändern würde. In dem Augenblick, wo Sie mehr, oder sagen wir mal, Sie hätten, das Universum würde langsamer auseinanderstreben, dann würden Sie aus den Elementarteilchen, würden Sie also die Protonen und Elektronen produzieren, dann würden Sie daraus die Elemente fabrizieren und wenn das Universum jetzt langsam auseinanderfliegt, dann hätten die Teilchen, also wie zum Beispiel Wasserstoff, genügend Zeit, um Helium zu bilden, Helium hätte genügend Zeit, Kohlenstoff zu bilden und das ist nicht da. Kohlenstoff ist nicht da gewesen im frühen Universum. Und wenn wir zurückschauen, können wir extrapolieren, kann ich Ihnen nicht genau sagen, wir sehen jetzt Objekte, die keinen Kohlenstoff enthalten. Das ist nicht der Fall. Also so weit können wir nicht zurückschauen. Wir können aber das zurück extrapolieren und mit einer Schwankungsbreite von 1% kommen wir hin, dass zum Beispiel Helium im frühen Universum zu 23% vorhanden war etwa. Und heute haben wir 28%. Kohlenstoff sehen wir, wenn wir zurückschauen, kommt es nicht mehr vor. Und das ist also ein Standbein. Sie können sich dann vorstellen, wenn es schneller auseinandergeflogen ist, wäre nicht mal Helium entstanden. Ne? Also da sind wir ziemlich, oder sagen wir mal, das ist ein Standbein, was relativ gut da positioniert ist. Dann wissen wir, aus dem Urknall haben wir noch eine ganz bestimmte Energie, die im Universum vorhanden sein sollte. Und das ist diese Hintergrundfluktuation, die wir praktisch da gesehen haben, die ich Ihnen gleich im ersten Bild sozusagen gezeigt habe. Mit dieser Hintergrundfluktuation, die also heute das Echo und dann sind auf den 2, insgesamt sind 7,73 Grad, die der Hintergrund praktisch als Temperatur besitzt, sind diese Fluktuationen drauf von ungefähr 10⁻⁴ bis 10⁻⁵, also 10.000 bis 100.000 Grad. Das kommt gut hin praktisch mit der allgemeinen Expansion, mit der Energiedichte, die man am Anfang haben musste, dass das Universum schnell genug auseinandertreibt und eben auch die Elemente sich so haben entwickeln können. Ein anderes Standbein ist, dass die Strukturbildung auch hinkommt. Also wenn wir heute so einen Ansatz machen, wie wir ihn hier zum Beispiel gesehen haben und lassen diese Strukturen anwachsen mit dunkler Materie, dann kommen wir innerhalb von ein paar hunderttausend bis ein paar hundert Millionen, also wir brauchen nicht auf eine Milliarde Jahre zu kommen, kommen Sie hin, dass die Strukturen sich gebildet haben. Das Einzige ist, dass diese Strukturen, die wir dort bilden, noch nicht hundertprozentig das abbilden, was wir eigentlich sehen, denn wir sehen immer den stellaren, den leuchtenden Teil. Es ist so, dass wir diese Strukturen eigentlich hernehmen müssen, um im Grunde genommen, sagen wir mal, zu zeigen, dass wenigstens genügend Materie zusammen war, dass sich dort auch haben Sterne bilden können. Und das vierte Standbein, was war denn das? Da ist noch ein anderes. Da gibt es also noch einen vierten Beweis und die stimmen relativ gut überein. Ja? Das ist eben das, was ich den Studenten immer zeige. Gut, aber wir können erstmal weitermachen. Ich suche das mal in der Zeit.
Ja.
Ich habe eine Frage.
Zu der Expansionsgeschwindigkeit ist es, die kommt auch noch hin.
Zu den Strukturen, so wie der Titel heißt, Sie haben verschiedene Galaxienformen erwähnt, die sich gebildet haben. Können Sie erklären, warum es eine spiralförmige Galaxie gibt oder diese ganzen anderen Formen, die auch vorkommen? Ist das einfach durch eine bestimmte Dichtefluktuation jetzt in der Umgebung jetzt eines Keims von einer Galaxie oder gibt es da irgendwelche Regeln oder Gesetze, warum es zu einer spiralförmigen Galaxie kommt oder zu einer anderen?
Das ist ein interessanter Punkt, weil der sich eben so in den letzten 20 Jahren relativ stark geändert hat. Wir dachten eben immer, die Galaxien sind sozusagen Einheiten, die sich am Anfang gebildet haben und dann müssen die nur kollabieren. Und wenn dann eben die eine Galaxie massereicher ist, wie eine elliptische Galaxie, dann hat die am Anfang mehr Masse gehabt und ist einfach kollabiert. Jetzt haben wir aber gesehen, dass die elliptischen Galaxien hauptsächlich in den Zentren von Galaxienhaufen sitzen. In den Zentren von Galaxienhaufen stehen aber, das wissen wir auch, das beobachten wir auch direkt, die Galaxien viel näher beieinander. Und jetzt sehen wir sehr viele Galaxien, die einfach miteinander wechselwirken, die praktisch so, wir sagen sogar, die miteinander verschmelzen. Und wenn wir diese Galaxien jetzt alle oder diese Verschmelzungsprozesse mit einer viel höheren Rate im Zentrum von Galaxienhaufen haben, dann sollten wir dort auch elliptische Galaxien sehen und das erwarten wir auch. Oder da sehen wir auch das, was wir erwarten. Und wenn wir zurückschauen, dann ist es so. Weshalb jetzt nicht in den Galaxienhaufenzentren auch noch elliptische Galaxien entstehen, liegt daran, dass die außen eben auch nochmal ab und zu sich doch mergen. Aber da sind nicht so viele vorhanden. Und eine Spiralgalaxie, dann nehmen wir an, dass die sich wirklich abplatten konnte zu einer Scheibe, weil sie nicht ihr Gas sofort, wie elliptische Galaxien das gemacht haben, durch dieses Mergen oder durch dieses Verschmelzen von zwei Galaxien, wird das Gas einfach zusammengedrückt durch dieses Gravitationspotenzial, was da zusammenkommt von den Galaxien. Und damit werden schlagartig sehr viele Sterne gebildet. Das Gas wird erst aufgeheizt, kühlt aber aufgrund der hohen Dichte sehr schnell und dann bilden sich dort auch Sterne und die Galaxie, die ist wirklich dann leer von Gas. Die hat also alles verbraucht. So eine Scheibengalaxie oder Spiralgalaxie, die setzt sich so langsam ab. Ja? Da fliegen wahrscheinlich auch noch von außen Gaswolken ein. Das heißt also, es sind alles langzeitige Phänomene. Und dann kann das Gas, weil es ja in einem ganz bestimmten, in einer Rotation ist, es ist so ungefähr, als wenn Sie eine Pirouettenläuferin oder eine Eiskunstläuferin bei einer Pirouette sehen, wenn die Arme ausgestreckt hat, dreht sich langsamer. Und wenn sie dann so die Arme anzieht, dann dreht sie sich schneller. Also der Drehimpuls bleibt erhalten und dann setzt die Rotation ein und es plattet ab, weil das Gas kühlen kann. Das Gas kann kühlen. Die Sterne können sie im Grunde genommen nicht kühlen. Die Sterne, wenn die erstmal in einem spheroidalen Gebilde entstehen und haben hohe Geschwindigkeiten in dem Gravitationspotenzial, die behalten sie. Gas, was eine hohe Geschwindigkeit hat, das können sie bremsen, das können sie abbremsen, ne? Indem sie einfach entweder durch Stoßfronten das abbremsen oder indem sie das langsam kühlen lassen, dann setzt sich das ab. Und dann hat so eine Galaxie wie unsere Milchstraße in der Scheibe nur noch eine Höhe von, also sagen wir mal eine Dicke von 2 Kiloparsec, das sind etwa 6000 Lichtjahre, aber eine Ausdehnung von ungefähr 100.000 Lichtjahren, Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Das sind rein plasmaphysikalische Prozesse, die also zu diesen Unterschieden führen.
So handelförmige Galaxien gibt es auch nicht.
Gibt es auch, ja. Ja, das sind dann alles so Störungseffekte. Also wir studieren zum Beispiel heute eigentlich mehr den Einfluss von Umgebungseffekten auf die Entwicklung von Galaxien, als die Galaxie, was sie macht, wenn sie ruhig ist. Und wenn dann zum Beispiel eine Galaxie, wir sehen auch Ringgalaxien, wir sehen welche, die wirklich ein Loch in der Mitte fast haben und außen haben die einen Ring, wo Sternentstehung gerade stattfindet. Wenn wir genau hinschauen, ist da eine Galaxie durchgeflogen, fast durchs Zentrum. Es gibt nämlich genügend, die so nur seitlich deformiert sind. Und wenn eine Galaxie an einer anderen vorbeifliegt, dann sehen wir, dass da Riesenspiralarme sich ausdehnen und wir nennen die Gezeitenarme durch die Gezeitenwechselwirkung zwischen den Galaxien. Die braucht also nicht in die rein zu fliegen, sondern die fliegt einfach an der vorbei. Dann haben sie den gleichen Effekt, den der Mond oder die Sonne auf die Erdoberfläche hat, nämlich das zu deformieren aufgrund des Gezeiteneffekts. Und sowas beobachten wir, nur es kommt jetzt darauf an, es gibt Prozesse, die haben starken Einfluss auf die Entwicklung der Galaxien und verändern dann auch die Morphologie der Galaxie, wie zum Beispiel so ein Crash von Galaxien. Oder ist es nur ein Vorbeiflug, der leicht stört und dann reorganisiert sich die Galaxie wieder. Und deshalb habe ich Ihnen das auch erwähnt, mache da auch eine Zusammenarbeit mit Kollegen in Bonn, wo wir versuchen zu verstehen, weshalb die Zwerggalaxien bei uns in der Milchstraßenumgebung gerade auf so einem Ring sind oder auf einer Ebene um unsere Milchstraße herumlaufen, die fast eine polare Bahn zeigen. Das können wir nicht erklären mit diesem Sammelsurium von Zwerggalaxien, die auch im frühen Universum vorhanden waren. Da muss ein gerichtetes Phänomen vorhanden gewesen sein, wie zum Beispiel der sehr früh im Universum, allerdings wo noch zwei Gaswolken, und nicht zwei richtige Galaxien, sondern nur zwei Gaswolken, zwei große, miteinander wechselgewirkt haben und dann so praktisch die eine hat sich dann, oder hat Zwerggalaxien in dieser Orbit-Ausrichtung produziert und dann kam noch Gas zusammen und hat dann unsere eigene Milchstraße erst gebildet.
Da hinten noch eine Frage. So,
eine ganz einfache Frage jetzt. Und ich möchte wissen, wird sich jetzt die Milchstraße wegbewegen von der Urgalaxie oder bewegt sie sich wieder zurück? Kann man das schon mit den heutigen Messungen sagen?
Wo soll die sich wegbewegen?
Ob sie sich von den Urgalaxien, Sie haben ja zuerst von den Dark Ages und vom Urknall
geredet.
Bewegt sie sich jetzt wieder zurück zu den Urgalaxien oder bewegen wir, also die ganze Milchstraße sie weg von den
Also das ist zwei Phänomene spielen da jetzt eine Rolle. Bei der Expansion des Universums wird die mittlere Dichte geringer und damit wird eigentlich auch der Abstand zwischen Klumpen größer, aber andererseits sammeln sich die Galaxien, die sich auch am Anfang schon nahe gestanden haben, die sammeln sich jetzt sozusagen zusammen. Das heißt also, unsere Galaxie kommt mit denen zusammen, mit denen sie schon vorher sozusagen in der Umgebung war. Also alle, die vorher Nachbarn waren, mit denen bleibt unsere Galaxie eigentlich auch zusammen und sammelt nur noch mehr in der Umgebung auf, sodass also unsere lokale Gruppe auch wächst. Aber wir wissen, dass zum Beispiel der Würgehaufen sich im Augenblick noch von uns wegbewegt, aber nicht so schnell wie die Expansion des Universums stattfindet. Und damit ist die Gravitation zwischen dem Würgehaufen und unserer eigenen lokalen Gruppe so groß, dass die mal wieder dass die zusammenlaufen werden, so wie wir es vorhin auf dem einen Bild auch gesehen haben, so zusammenlaufen werden. Und abzuschätzen ist es eigentlich nicht. Also man kann sagen 20 Milliarden Jahre, man kann sagen 30 Milliarden Jahre, sie werden miteinander verschmelzen. Das nennt man würgozentrischen Einfall, dass die zusammenkommen. Aber wir wissen auch, dass beide Galaxienhaufen sich wirklich in eine Richtung auch bewegen. Also das kann man zum Beispiel machen, dass man gegenüber der Umgebung, so hat man zum Beispiel auch die Rotation unserer Milchstraße als differenzielle Rotation zum Beispiel festgestellt, man kann festlegen, bis zu einem ganz bestimmten Volumen soll wenigstens der Massenschwerpunkt in diesem Volumen, der soll in Ruhe sein. Und da kann man feststellen, wie bewegen sich jetzt die anderen Objekte zu diesem Massenschwerpunkt dann insgesamt, aber relativ natürlich nur. Und da stellt man fest, dass unsere Milchstraße eben mit dem Würgehaufen in die eine Richtung sich bewegt, während die anderen Galaxien sich offensichtlich, also im Mittel dann natürlich in die andere Richtung bewegen sollen. Da hat man geschaut, ob es da eine große Ansammlung von Galaxien gibt, den sogenannten Great Attractor, ob es den gibt, der uns praktisch anzieht. Aber das ist natürlich, muss man sagen, Schulphysik so ungefähr, als wenn man immer nur eine Beschleunigung dorthin hat, wo das Gravitationszentrum ist. Man kann sich natürlich auch auf einer Bahn bewegen und das Gravitationszentrum ist ganz woanders. Ne? Also es wird so, dass die, sagen wir mal jetzt Urgalaxien, die damals beieinander standen, auch wieder zum Großteil zusammenkommen.
Wir hatten jetzt hier.
Ja, bin ich dran? Ja. Ihre Frage, und zwar, haben sich die Anfangsschwankungen, die Fluktuationen in irgendeiner Weise in der isotropen 2,7 Kelvin Hintergrundstrahlung abgebildet? Wurde das messtechnisch nachvollzogen?
Diese Schwankungen, das sind diese Temperaturschwankungen, die wir da sehen. Die sind also in der Größenordnung, wie gesagt, von 10.000 bis 100.000 Grad.
Das wurde messtechnisch nachgewiesen.
Und die sind nachgewiesen, aber das konnte man erst machen, als man wirklich eben so feine Detektoren hatte, dass man zwar, wenn sie das bei dem Nobelpreis-Vortrag habe ich das hier dabei, sie können dann wirklich sehen, dass die Hintergrundstrahlung einmal diesen 2,73 Grad Kelvin entspricht und dann praktisch noch drauf, hier sehen Sie das, also an diesem Bild sehen Sie das. Ne, das oben ist einmal die Strahlung, wie sie allgemein isotrop sozusagen vorhanden ist und deshalb 2,37 Kelvin entspricht. Dann haben wir eine Strahlung, die so dipolförmig praktisch reinkommt. Das heißt also, wir haben den Doppler-Effekt in der Einrichtung, wo unsere Milchstraße sich zum Beispiel selber hinbewegt und wir mit unserem Sonnensystem und der Sonne selbst in der Milchstraße uns auch hinbewegen. Dort sehen wir, dass die Hintergrundstrahlung bläulich verschoben ist. Das ist dieser Kurzwelle-Teil hier. Und dort, wo wir uns wegbewegen, also den Hintergrund sozusagen hinter uns lassen, da haben wir eine rötlich verschobene. In dem Bereich so ungefähr Delta T von, wo habe ich das jetzt geschrieben, 10 hoch minus, ja hier, nee, die Anisotropie, muss bei 10 hoch minus 3 Kelvin ungefähr liegen. Und dann gibt es eben noch diese Anisotropie, die damals gemessen worden ist von dem COBE-Satelliten, die aber heute mit dem WMAP noch genauer lokal aufgelöst ist. Also wir kamen alle Signaturen eigentlich da drin. Die Eigenbewegung, die Hintergrundfluktuation, was wir jetzt messen wollen mit dem Planck, ist noch, dass wir die Polarisation auch noch des Hintergrundes messen können, weil nämlich das Licht, wenn sich die Strukturen bilden, dann wird das Licht, was einfällt in solche, sagen wir mal, Gravitationspotenziale, das wird mit dem Gravitationspotenzial eine Polarisation erleben, wenn es sich bildet, das Gravitationspotenzial. Und da hofft man eben daraus jetzt Polarisationen noch ableiten zu können, um zu sehen, zu welcher Zeit sich diese Senken sozusagen noch verstärkt haben.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Urknall. Es wird doch jetzt in der Schweiz, im CERN, im neuen Teilchenbeschleuniger, wird also versucht, nahe an den Urknall heranzukommen, im physikalischen Sinn. Wie weit kann man das in die Astrophysik oder die Ergebnisse in die Astrophysik hineinbringen oder die Ergebnisse der Astrophysik mit diesen physikalischen Ergebnissen vergleichen?
Das ist eine gute Frage, denn da schließt sich eigentlich das, was ich vorher gesagt habe, diese großräumigen Strukturen mit den kleinen, mit den Elementarteilchen, also die Skalen, die schließen sich dort wieder. Wenn wir zum Beispiel bei dem Large Hadron Collider neue Teilchen entdecken, die in der möglich wären, als WIMPs identifiziert zu werden, dann hätten wir, und das ist die Hoffnung, dann hätten wir vielleicht einen Kandidaten für die dunkle Materie. Wir müssen nur noch sehen, ob der ausreicht, um die dunkle Materie dort zu produzieren. Wir wissen, dass zum Beispiel die Elementarteilchen, obwohl es diese generelle Theorie dazu gibt und auch die Symmetrien einigermaßen hinkommen, nur die Elementarteilchen Standardtheorie erlaubt für die Neutrinos keine Masse. Wir wissen, dass die eine Masse haben. Also wir kommen dort mit dem Large Hadron Collider wahrscheinlich in Gebiete rein, wo wir, auch wenn wir das Higgs-Boson, obwohl man glaubt, dass man das da finden kann von den Energien her vielleicht, dass wir aber trotzdem andere Signaturen sehen, die ganz wichtig sind für die Astrophysik. Also dunkle Materie und generell, ob die Elementarteilchen überhaupt dieser Standardtheorie sozusagen gehorchen. Das wäre schon ein Riesenerfolg. Und ich glaube, da ist dieser Large Hadron Collider in der Lage dazu. Also Geld ist nicht ausgegeben, ist nicht ausgegeben schon, ist nicht verschwendet.
Man kann es anders verschwenden, aktuell gerade.
Danke, Frage. Also ich würde mich normalerweise nicht trauen, diese Frage zu stellen, aber nachdem ich schon länger aus eine Fernsehsendung verfolgt habe, leider zu spät zugeschaltet habe, da ist es darum gegangen, ist es selbstverständlich, dass es in der Nacht dunkel ist, also das war wissenschaftliche Diskussion und ich habe es nicht mehr, also ich habe zu spät zugeschaltet, und hat man dann gedacht, eigentlich kann man die Frage ja stellen. Also
ja, natürlich kann man. Also das ist dieses sogenannte Eulersche Paradoxon. In dem Augenblick, wo das Universum unendlich ausgedehnt wäre, dann hätten wir auf jeden Fall immer, also unendlich sowieso immer, sagen wir mal, das ad infinitum oder infinitum, dann hätten wir alle möglichen Objekte, die leuchten, in so einer Vielfalt, dass die sich überdecken würden und wie eine Fläche leuchten würden. Und dann wäre es hell. Dass es dunkel ist, deutet darauf hin, dass das Universum jedenfalls mit dem, was leuchtet, endlich ausgedehnt ist. Ja, also ich will jetzt nicht, das kann man anders noch postulieren, es haben sich ja die Sterne erst später gebildet und so weiter, aber wir können sagen, dass es eigentlich auch endlich ist insgesamt, aber auch der leuchtende Anteil muss endlich sein, sonst wäre es in der Nacht nicht dunkel.
Ja, wir haben hier noch eine Frage. Eine Frage ging sich da noch aus, glaube ich, von der Zeit her.
Also wenn sich Masse immer mehr verdichtet, dann nimmt ja die Gravitation immer mehr zu und wir landen im Endeffekt bei einem schwarzen Loch. Jetzt war am Anfang die Masse auf unendlich oder sehr kleinen Raum sehr stark komprimiert. Das wäre quasi fast ein superschwarzes Loch. Versteht man, warum jetzt in diesem Moment also eine gegenteilige Kraft gewirkt hat, die das Ganze eben explodieren hat lassen, beziehungsweise können auch schwarze Löcher explodieren?
Also dass das auseinanderstrebte am Anfang, das war ein Effekt des Raums. da muss der Raum im Grunde genommen nicht die Energie gehabt haben, sondern der Raum fing an zu expandieren. Und in dem Raum war die Energie vorhanden, die dann abkühlte mit der Zunahme des Volumens, weil die Energie eingeschlossen ist. Das ist auch eins der Postulate, dass unser Universum ein abgeschlossenes Universum ist, also keine Quellen und auch keine Senken nach außen hin hat. Das mit dem schwarzen Loch ist dann, dass das schwarze Loch um sich herum, also so wie wir jedenfalls dieses Äquivalent dann von Einstein her verstehen, dass die Materie um sich herum den Raum wiederum krümmt und dann was in diese Krümmung hineinfällt. Weil aber am Anfang der Raum also gleichmäßig und wir sagen ja auch isotrop und homogen war und auseinanderstiebte, deshalb gab es im Grunde genommen, also was eigentlich schon den Fluktuationen widerspricht, die müssen ja Anisotropie und Inhomogenität inne gehabt haben, ist es aber wenigstens am Anfang so gewesen, dass der Raum auseinanderflog, ohne dass da irgendwie die Gravitation, die Selbstgravitation das noch halten konnte. Sie haben recht, man hätte sagen können, vielleicht wenn Materie da gewesen wäre, hätte die sich irgendwie klumpen können, aber sie war eben nur in Energie. Deshalb die Frage noch auf das oder die Antwort, die ich vorhin gegeben habe, das können wir nur als Energie verstehen. Aber fragen Sie mich nicht, wo die dann herkommt. Also das, da bin ich auch nicht. Also ich versuche lieber, das irgendwo dingfest zu machen, wo wir versuchen zu verstehen, wie Elemente entstanden sind, wie die Strukturen entstanden sind. Und es geht auch dahin zum Beispiel zu verstehen, wie Leben überhaupt entstanden ist. Ne? Also das ist heute eine der brennenden, nicht Strukturfragen, aber der brennenden Fragen in der Astrophysik auch. Ne? Haben wir direkt die Kopplung zum Beispiel zum Leben? Wir haben fast alle Substrate im Universum. So what, ne? Muss das Leben wirklich auf der Erde entstanden sein? Oder irgendwo anders, können wir auch. Aber ist es vielleicht auf die Erde gebracht worden? Wir sehen große Strukturen, also Makromoleküle, wer von Ihnen sich da auskennt, diese sogenannten Fullerene, ne, diese Buggyballs von 60 C-Atomen, die da praktisch also eine stabile Konfiguration bilden, die sehen wir im Universum auch. Also das sind die Grundlagen eigentlich des Lebens. Wenn die nicht zerstört werden, bis sie auf die Erde gekommen sind, dann haben wir praktisch alles bereits auf der Erde. Wir brauchen nur noch eine warme Suppe, die wir auch am Anfang offensichtlich hatten, damit sich diese großen, also diese Makromoleküle dann wirklich zu Peptiden und den entsprechenden größeren Leben oder sagen wir mal Grundsubstanzen für unser Leben, wie wir es kennen, gebildet haben. Und dann kommt natürlich gleich auch die Antwort dazu, gibt es woanders Leben? Und da sage ich Ihnen gleich, ich bin überzeugt davon.
Ja, also beim Urknall selber kann man vielleicht sagen, dass die Wissenschaft schon relativ nah rankommt. Aber sobald wir sozusagen an dem Punkt sind, müssen Sie sich an den spirituellen Führer Ihres Vertrauens wenden und ihm einen Brief schreiben oder in dem entsprechenden Buch nachsehen. Da können Sie eine Antwort finden für den Ursprung. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Frage gab oder da war noch eine Frage. Danach würde ich sagen, kommen wir quasi zum informellen Teil, wo es dann ums Bier trinken und miteinander sprechen gehen könnte. Aber vor allem noch die Frage und die Antwort.
Wie muss man sich heute die Geometrie des Raumes vorstellen? Vor 20 Jahren ist ein Modell favorisiert worden des gekrümmten Raumes, des in sich geschlossenen Raumes. Sozusagen ein Lichtstrahl, den man gerade ausschickt, kommt nach irgendeiner endlichen Zeit wieder in sich zurück, nachdem man das durchlaufen hat. Heute scheint eher das flache Universum favorisiert zu werden, aufgrund vieler Erkenntnisse. Also praktisch ein perfektes euklidisches Universum mit einem offenen Raum, der nicht mehr in sich, also der nicht mehr zurückfallen kann, nicht mehr wieder kontrahieren kann. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Das kann man also aus vielen Zählungen, Sie können sich zu Hause mal vorstellen, wenn Sie zum Beispiel auf einem Ball eine Entfernung oder eine Oberfläche vom Ball Entfernung von gleichmäßig verteilten Punkten hernehmen und würden dann sozusagen die Fläche verdoppeln, dann ist es eben nicht so, dass praktisch auf dieser Oberfläche dann die Anzahl der Objekte mit einem R-Quadrat zunimmt. Das ist aber bei so einem euklidischen Raum ist das der Fall und das können wir jetzt relativ weit zählen sozusagen, die Objekte, unter der Annahme, dass wir wirklich die Materie damit detektieren. Das muss man immer sagen. Ja? Also was wir beobachten, ist eigentlich nur der Bruchteil der Materie. Und zwar sind das insgesamt nur etwa 4% der gesamten Materie, die wir beobachten. Etwa 22%, 23% liegen in dunkler Materie vor. Und der Rest ist dunkle Energie. Das ist also im Augenblick unser momentanes Weltbild. Ja, dass die, wenn sie Energie und Materie sozusagen in Äquivalenz haben, dann beträgt die Materie, die wirklich leuchtet und die also auch in den Galaxienhaufen, in Galaxien vorhanden ist, beträgt ungefähr nur 4%. Dann kommt nochmal das drauf, aber das hat sich dann auch schon geändert. Ne? Wir hatten immer so ungefähr einen Faktor 10 etwa in der dunklen Materie gegenüber der baryonischen Materie angenommen. Es ist nicht mehr ganz so viel und ein Großteil liegt praktisch in der dunklen Energie, also als Vakuumenergie, die Expansion im Grunde genommen beschleunigt. Aber dieses Verhältnis, und da sehen Sie also, wie wenig vom Universum wir eigentlich detektieren können. Und wir wissen nicht, wie viel Einfluss jetzt auf die Expansion, da gibt es jetzt erst neue Modelle, die nennen sich dann Lambda-CDM-Modelle. Lambda, weil dieses Lambda blieb bereits in den Friedmann-Lemaître Gleichung bereits vorhanden war und Einstein ja sagte, dieses Lambda-Glied, was er also in diesen Gleichungen gefunden hat, das hatte damals jede Möglichkeit. Also es war eigentlich nicht fest, physikalisch nicht festzulegen. Und da hat deshalb dieser berühmte Ausspruch von Einstein, hat er gesagt, Gott würfelt nicht. Und er hat gesagt, der kann nicht jeden beliebigen Wert annehmen oder so, dann setzt man mal lieber Null. Aber er war in den Gleichungen, ist er eigentlich drin und deshalb hat man das heute also als Lambda-Glied bezeichnet, diese zusätzliche Energie, die also eine Expansion praktisch noch beschleunigen kann. Und heute gibt es also erste Modelle eigentlich erst damit, dass wir versuchen zu verstehen, inwieweit sich das auswirkt, wenn wir zurückschauen auf die Strukturbildung. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, das Letzte, was ich angeschaut habe, das war eigentlich frustrierend, sagen wir mal jetzt für unsere Gegenwart frustrierend. Es kommt, ob ich mit Lambda-Glied rechne oder ohne, es kommt die gleiche Strukturbildung raus, weil die Gravitation bereits dominiert hat. Nur in der Rückblickzeit, da sehe ich also Strukturänderungen oder Unterschiede in den Strukturen. Da muss ich aber nochmal genau, oder man muss noch genau hinschauen, inwieweit, weil das alles dann eigentlich Rechnungen sind, die sich nur auf die dunkle Materie beziehen, weil die numerischen Simulationen baryonische Materie heute kaum zulassen, jedenfalls nicht für die gesamte Kosmologie. Da muss man dann sehen, ob die dunkle Materie auch wirklich als Tracer für baryonische Materie und damit für das leuchtende Universum hergenommen werden kann. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir mal, dann können wir wirklich Unterschiede zwischen dem Lambda CDM, also Cold Dark Matter Kosmologie und der nicht beschleunigt expandieren, dann wirklich ableiten. Dann könnte man auch feststellen, ob das Lambda vielleicht sogar zeitabhängig war. Eigentlich sollte es nicht zeitabhängig gewesen sein, aber wir hatten ja auch angenommen, dass die Hubble-Konstante wohlgemerkt, ne, nicht zeitabhängig ist, aber sie ist zeitabhängig, wie wir es jetzt sehen, mit der beschleunigten Expansion. Also all so eine Sachen, ne, die kommen da rein. Und dann kommt auch immer noch die Frage, sind die anderen Naturkonstanten denn überhaupt konstant? Also es sieht so aus bis jetzt einigermaßen. Man hat leichte Ansätze bei der Hyperfeinstrukturkonstante, dass die vielleicht leicht abgewichen hat, aber Gravitation und auch das Atommodell, wir sehen die Linien und die Linienaufspaltung bei den gleichen Wellenlängen nur eben rot verschoben und damit deutet es darauf hin, dass das Universum sich, seit jedenfalls die Atome sich gebildet haben, nicht mehr oder kein Variation der Konstanten unterlegen war.
Gut, ich hoffe, dass soweit mal alle Unklarheiten für Sie jetzt beseitigt sind. Wenn Sie neugierig geworden sind, möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die ich vorher nicht erwähnt habe, nämlich von der Linzer Astronomischen Gemeinschaft organisieren einige Leute am Wochenende 3. bis 6. April, wenn ich es richtig habe, eine Konferenz zum Thema Deep Sky Imaging, die sogenannte CEDIC, also Central European Deep Sky Imaging Conference. Und am Abend gibt es eine Eröffnung, am Freitag, dem 3. Und dort können Sie kostenlos im Ars Electronica Center auf dem Deep Space Projektor Fotos zum Thema Strukturbildung im Universum, also beziehungsweise die besten Bilder der ESO, NASA und von Amateurastronomen, betrachten und anschauen dort in unglaublich großer Auflösung, 16 Gigapixel, irgendwas in der Art. Das heißt, dort können Sie sich die Strukturen dann nochmal ansehen, sozusagen, es ist ein großes Thema. Man kann natürlich nicht alles zeigen in der Kürze der Zeit, aber dort sehen Sie das dann nochmal konkret. Wie gesagt, Freitag ab 20 Uhr bis 22 Uhr ist freier Eintritt. Wenn Sie noch mehr Interesse haben, können Sie sich an diesem Abend auch informieren über die Konferenz, die dann am Samstag und Sonntag stattfindet. Ja, ich hoffe, es war interessant für Sie. Wir werden jetzt versuchen, sozusagen die Verdichtung und die Hitze hier vielleicht ein bisschen zu lockern, indem einige vielleicht zur Bar gehen und andere Bier mitbringen. Sofern Sie noch bereit sind, weitere Fragen noch stellen an Herrn Händler, sozusagen im informellen Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Nachhausekommen und bis zum nächsten Mal im Kepler-Dom.